Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind wahnsinnig spät dran, denn heute geht es um Geist von OG Chemo. Und das Album ist ja schon ein bisschen draußen. Ich will jetzt mal nicht erwähnen, wann es rausgekommen ist, das ist nämlich ein bisschen peinlich. Aber naja.
Jetzt sag doch mal, wann ist es denn rausgekommen? 2019?
Ja, 2019, irgendwie im November, glaube ich.
Im November?
Ja. Wie gesagt, etwas peinlich. Aber naja, ihr habt ja schon gehört, mit dabei ist wieder der wunderbare Musikproduzent Danny Dispo.
Yeah, hallo Clemens, mein Lieblingsvideo-Produzent.
Meine Kopfhörer weg. Ja, genau, ich bin heute hier mit dir, um über dieses Album zu reden. Und wir sind in Zeiten von Corona natürlich auch räumlich getrennt voneinander, weil Social Distancing ist wichtig und so weiter, ne? Ihr hört ihn
ja,
schon.
Ja, ist super wichtig. Es ist super wichtig. Und, wie stehst du dazu? Genau. Ausgangssperre oder nicht? Heute wird es ja entschieden für NRW.
Also ich will keine Ausgangssperre, definitiv nicht. Ja. Aber wenn die Zuhörer das hören, dann sind sie wahrscheinlich schon schlauer, ob es das geben wird oder nicht. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also nicht übertrieben im Sinne von, ne, aber ich finde, man muss die Leute jetzt nicht zwingen. Ich finde, die Leute sollen da einfach selber drauf kommen.
Also ich finde es total drüber. Falls das heute Abend beschlossen wird, wir nehmen jetzt gerade auf, am Samstag um 11.20 Uhr haben wir jetzt gerade.
Am 21. ne?
Am 21. März um 11.20 Uhr, also heute Abend soll in NRW zumindest darüber entschieden werden, ob sowas wie eine Ausgangssperre kommt.
In Bayern haben sie die ja schon.
In Bayern haben sie schon, in Köln dürfen nicht mehr Leute als irgendwie zwei Leute dürfen noch zusammen auf die Straße oder die engste Familie zusammen.
Leverkusen.
Nee, Leverkusen darf nur einer.
Ja, egal. Auf jeden Fall gibt es da jetzt ein paar verschiedene Maßnahmen und naja, aber es bringt ja jetzt nichts über aktuelle Entwicklung zu reden, weil es ändert sich ja jetzt auch gerade von Tag zu Tag.
Nee, das stimmt natürlich, aber wir sind natürlich schon echt gut im Vibe, wenn wir OG Chemo heute besprechen und einen Hauptsatz, der uns da sich heute auch durchzieht, wird fickt 110. wird schon ein Thema für uns in den nächsten Tagen, denke ich.
Alles klar, fangen wir einfach mal an, wie wir jeden Podcast anfangen, weil wir wollen ja jetzt nicht über gesamtgesellschaftliche politische Themen reden, sondern wenn wir das machen, wollen wir das mit einem
gesamtpolitischen Podcast.
Ja, aber nur wenn die Musik uns darauf hinweist.
Okay. Also ich glaube, wir werden gleich enorm aggressive Vibes in Richtung Anti-Polizei und Anti-Racist Profiling und Anti-Ausgangssperre hören. Bin ich mal gespannt. Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht.
Ja, ich auch. Genau, unter dem letzten Podcast hat sich auch irgendwer beschwert, dass er politischen Rap nicht mag. Tut mir leid für dich, aber vielleicht ist das dann auch nicht. Obwohl, es ist ja nicht unbedingt nur, also das Ding ist gesellschaftlich oder politisch, das hängt ja auch alles immer mit zusammen.
Also da möchte ich hier Falk Schacht zitieren, den ich letztens irgendwo reden gehört habe und der gesagt hat, Rap ist immer politisch.
Ja klar, Rap ist gesellschaftlich klar, und Gesellschaft ist politisch. So.
Klar, wussten wir vorher.
Aber naja. Also OG Chemo, die Frage wie immer vorweg, wie
aber
bist du denn
sind
auf
wir
OG
bei
Chemo
Ausgangssperre gestoßen, noch politisch, ist die große Frage. Aber das ist ja eine andere Frage.
Nee, das ist ja politisch und gesellschaftlich, das ist ja
na gut,
für beide Bereiche.
OG Chemo hatte ich immer wieder jetzt in Interviews und überall in Rap-Magazinen, in irgendwelchen Rap-Formaten gehört, dass der sehr talentiert und sehr krass sein soll. Ich kannte gar nichts. Ich habe jetzt mit dem Album zum ersten Mal OG Chemo gehört.
Ja, also ich kann ja mal sagen, warum wir das jetzt überhaupt besprechen. In den Kommentaren hatte sich letztens jemand sehr, sehr intensiv eingesetzt, damit wir mal OG Chemo machen. Und deswegen dachte ich mir so, ja, das ist definitiv jemand, den ich nicht genug auf dem Radar habe. Und deswegen fand ich das auch ganz gut. Und da
kanntest
jetzt
du denn von OG Chemo?
Ich kannte Vorwort. Das war ja das Intro zur Skype-EP. Und die jetzt 2018 rauskam und das war irgendwie plötzlich in allen Insta-Stories von Rappern, denen ich folge, irgendwie drin und die haben alle gesagt, so krass ist das Song des Jahres und so weiter und ja genau, ich fand den auch ziemlich krass, hab mich aber aus irgendeinem Grund nie weiter beschäftigt mit OG Chemo und was ich jetzt im Nachhinein irgendwie ein bisschen als Fehler ansehe, aber naja, also zum Fazit kommen wir ja noch.
Oh, das gibt schon Ausblicke ja, jetzt. Spoiler-Alarm.
Ja, wir wurden ja auch öfters gefragt.
Wenn wir ein cooler Podcast wären, müssten wir uns jetzt diese Stelle merken und die ins Vorwort schneiden und dann erst anfangen.
Wir sind aber kein cooler Podcast.
Ja, habe ich mir auch schon gedacht, als ich dich hier so auf der Videotelefonie sehe.
Scheiße. wir wurden ja auch öfters gefragt, ob wir vielleicht nicht Antilopen-Gang machen sollten. Und da kann ich nur einmal kurz sagen, so ich schätze, was die
Darf
Jungs
ich
machen.
Darf ich den Chatverlauf vorlesen?
Grund. Ja, kannst du gerne machen. Ja.
Warte, muss ich raussuchen. Erzähl du gerade weiter, dann lese ich den Chatverlauf.
Ja, also ich dachte mir halt so, ja, ganz ehrlich, ich will jetzt Leuten das auch nicht irgendwie so ein bisschen kaputt machen hier, weil meine Meinung über, also Antilopengang, ich schätze irgendwo auch ein bisschen, was die machen so, aber ich mag ihre Musik halt einfach nicht. Also irgendwas an dieser Musik mag ich einfach nicht. und finde das dann auch ein bisschen, naja, ein bisschen respektlos, dann mich hier in den Podcast zu setzen und über die herzuziehen, obwohl sie gar nichts verdient hätten und so. Deswegen, das ist jetzt meine diplomatische Antwort. Da kann ja jetzt mal
Chat vorlesen. Geht so, niemand, dann Clemens, wegen Podcast. Lass mal nur über OG Kimo reden. Antilopengang nervt mich zu sehr.
Ja, no front, bitte.
Ey, no front. Ich habe mir Antilopengang gar nicht angehört, ich kenne ihn nicht. Ich kann ihn nicht
fragen. Ja, einer von denen hat sich ja mal das Leben genommen, der Nemesis. Eine traurige Story auch. Depression und so weiter. Cool. Und der hat auch mal in Siegen gelebt und hat auch einen Song über Siegen gemacht. Also der hat jetzt nicht viel ich studiere ja in Siegen, deswegen. Und der hat jetzt nicht wirklich viel in Siegen gemacht. Wenn man sich den Song anhört, hört man das auch. Aber da hat so ein ganz großer Teil seiner depressiven Phase halt stattgefunden. Und das ist ein sehr, sehr bedrückender Song auf seinem letzten Album, was posthum veröffentlicht wurde. Der Ekelhafte heißt das, oder der Ekliche.
Und deine Wahlheimat Siegen.
Wahlheimat würde ich es nicht nennen. Studentenstadt halt.
Aber du wohnst doch da.
Ja, aber das ist ja nicht die Heimat automatisch. Heimat ist ja
nee, ein bisschen mehr. Nee, also ich meinte Wahlheimat.
Ja, aber wenn eine Wahlheimat wäre ja eher etwas...
Ach komm, jetzt, nee, komm, das war nur ein flapsiger Einwurf. Mach mal weiter in deinem Kontext da. Mach mal weiter
über Wahlheimat ist Bonn, ja. So, nee, Antilopengang ist ja überhaupt nicht das Thema jetzt. Jetzt geht's ja um OG Kimo. Und genau, den habe ich, wie gesagt, über Vorwort kennengelernt, habe den aber aus irgendeinem Grund nie verfolgt und... jetzt habe ich mir für den Podcast das Album mal ein bisschen mehr gegeben und würde sagen, wir gehen jetzt einfach rein. Jetzt die Frage an dich natürlich, willst du jetzt über den Prolog auch noch reden oder sollen wir direkt in den Nebel springen?
Wir können erstmal sagen, das Album von OG Kimo ist komplett von Funkvater Frank produziert, also alle Songs. Ich glaube, er ist auch überall Producer alleinig. Ich habe nicht geguckt, wer Mix und Mastering macht. Vielleicht hast du das schon auf Genius rausbekommen.
King Size.
Ah, King Size. Okay, die üblichen Verdächtigen. Wir können ja mal so eine Liste dieses Jahr anlegen. Wer mehr gemacht hat? King Size, Lex Barkey oder wie heißt der dritte nochmal in Berlin? Ich reiche es nach.
Haben wir letzten Podcast noch drüber geredet. Wo ich dann meinte, ja, King Size ist auf jeden Fall einer, der absolut...
Läuft bei dem.
Ja.
Ja, ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, was diese Krise nochmal lustigerweise gezeigt hat, ein bisschen off-topic nochmal. Aber hätte jemand vor der Krise nochmal mit uns gewettet, dass YouTube allein produzierende Leute und Musikproducer ein krisenfester Job ist, hätte wohl jeder gesagt, eher nicht. Und bei der aktuellen Krise lache ich mich ja doch teilweise kaputt, obwohl der Clemens mir gleich sagen wird, dass Werbeeinnahmen runtergehen werden und sowas. Aber grundsätzlich ist es schon irgendwie lustig, dass alle Rapper jetzt Alben machen können, alle können jetzt producen. Ich denke mal, King Size sitzt gerade am Mastering. Schon irgendwie verrückt.
Ja, definitiv. Also wenn man da so seinen eigenen kleinen Space hat, dann hilft das natürlich.
Ja, ist verrückt, dass jetzt gerade, dass diese Leute, die eigentlich so ein etwas belächeltes Geschäftsmodell haben, aber das eigentlich das Modell der Zukunft ist, von zu Hause übers Internet arbeiten und Ware herstellen, die gar nicht mehr physisch delivered werden muss, sondern quasi nur noch Lizenzen mit non-physischer Ware arbeiten. Ganz interessant. OG Kimo, kurzer Ausflug in meine Gedankenwelt. OG Kimo, erster Song ist der Prolog. Du hast mich gefragt, ob ich den gehört habe. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Es geht um eine Geschichte von einem schwarzen Wesen, was irgendwie nachts rumläuft, gesehen
Lass
wurde.
Lass uns doch mal den Prolog skippen und auf den im Song 6 mal eingehen, weil da spielt er nochmal eine Rolle. Okay. Also der spielt immer wieder eine Rolle, aber ja, ich würde sagen, wir machen das so, dann können wir jetzt mit Nebel einsteigen und haben dann direkt einen Storyteller.
Das, was Clemens sagt, ja.
Alles klar, dann hören wir jetzt rein in Nebel. Ja, Klaviersample und Origin Story. Was sagst du dazu?
Ja, eigentlich wollte ich genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Cooles Klaviersample. Ich finde, der Sample gibt mir so ein bisschen Boom-Bap-Vibe am Anfang. Da könnte jetzt gleich auch so ein geiler Boom-Bap-Beat losgehen. Aber dann kommt Boom-Bap meets Modern Trap Drums. Eine gute Mischung irgendwie aus alt und neu. Ich finde auch, dass dieser Sound direkt ein bisschen verrät, wo es hingeht auf dem ganzen Album. Es wird sich gar nicht mehr so viel ändern, obwohl es immer wieder anders ist. Das kann ich jetzt erstmal, also die Produktion klingt direkt auf den ersten Ton, ist gut, ist on point, Klaviersample ist schön gemacht, es ist so ein bisschen Dirt drüber, so ein bisschen Noise drüber, da reden wir später bestimmt noch öfter drüber. Ja, macht erstmal einen sehr, sehr soliden Eindruck und finde ich erstmal gut, den Sound.
Ja, also bei mir geht's definitiv genauso. Ich mag dieses Klaviersample sehr gerne und aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich das irgendwoher kenne. Das hat noch irgendwer mal verwendet gehabt für irgendwas. Das ist jetzt natürlich sehr vage.
Könnte sofort auch von so einem New York 90s oder 2000er Rap
sein. Ja, ich habe eher das Gefühl, dass es irgendwie so eine Art in Richtung Sichtexot oder sowas geht, wo ich das herkenne.
What the fuck?
Ja, keine Ahnung. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass ich mich da total irre und dass es einfach nur mega ähnlich klingt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ich finde halt vor allen Dingen schön, wie er hier diese, also es ist ja so ein bisschen seine Origin-Story halt, habe ich ja schon gesagt. Wo er herkommt und wie das ist und so. Es fängt halt mit der Geburt an und er wechselt dann immer wieder zwischen den Zeiten und am Anfang tut er das halt immer über den Schlaf. So, also er schläft ein, macht die Augen zu und wacht auf in dieser kleinen Wohnung, wo er
mir gar nicht aufgefallen, ja? Ja, stimmt.
Wo er, wo die Familie das ist und dann hält er seiner Schwester die Augen zu, macht selber die Augen zu und wacht dann auf im Klassenzimmer, wo es nicht besser ist, sondern die Kinder ihn wegen seinen lockigen Haaren auslachen und dann genau, und dann geht das so weiter und das ist halt so ein bisschen die Entwicklung von dem Gemobbten hin zu dem, der halt selber so ein bisschen
Gas gibt.
Genau, selber Gas gibt, selber auf die schiefe Bahn auch gerät und ja, wie sich das entwickelt hat so ein bisschen. Und das in knackigen 2,34, da werden wir auch noch zu kommen, sind alles sehr kurze Songs hier auf dem Album. In knackigen 2,34 wird das Ganze einfach erklärt, ohne da jetzt groß zu werten oder sowas. Und das ist halt irgendwie, hat ein bisschen was von Kendrick Lamar, habe ich mir hier aufgeschrieben. Und laut Genius sind seine Einflüsse auch Earl Sweatshirt, MF Doom, Skepta, Kendrick Lamar, West-Berlin Maskulin und Schoolboy Q. Und
was macht West-Berlin Maskulin da drin?
Habe ich cool. Mir auch gedacht. Ich dachte so, wenn du jetzt so eine Liste hättest, so wer passt nicht rein?
Ja, also ich feiere West-Berlin Maskulin, also die Sachen, das war ja alles so 2004 oder sowas, feiere ich hart, habe ich hart gefeiert. Ja,
er ist 93er Jahrgang, also kann auch gut sein, dass er damit auch schon so ein bisschen sozialisiert wurde.
Ja, okay, dann ist er aber trotzdem eigentlich ein bisschen jung, würde ich fast sagen. Also dann hat er die so als Classic schon damals oder so als 2, 3, 4, 5 Jahre altes Ding gehört wahrscheinlich.
Möglich, ja. Definitiv, ja. Naja, auf jeden Fall richtig, richtig geiler, ich habe hier aufgeschrieben, Storytelling fast auf Tour-Niveau, weil das war wirklich, also ich war sehr beeindruckt davon, wie er hier die Zeitübergänge wählt und wie er die Sachen erklärt und in was für kurzen, prägnanten Bildern er einfach relativ schnell klar macht, was er jetzt meint und sehr, sehr spannender Track, der mich auf jeden Fall direkt ins Album reingezogen hat und mich direkt abgeholt hat.
Ich würde auch sagen, thematisch bist du jetzt eigentlich schon, dreht sich das Album fast die ganze Zeit um diese Themen.
Ja, genau, ja. Es ist halt ein Debütalbum und Yesen hat irgendwann mal gesagt, er saß mal mit Tua zusammen und während er an seinem Album gearbeitet hat und Tua hat ihm dann irgendwie gesagt, so ja, wenn man sich das mal anguckt, Debütalben handeln immer diese Themen ab. Also eine Liste an Themen quasi, die Person an sich mal so ein bisschen personalisieren. Oder die Künstlerpersone halt auch. Und das hört man in diesem Album halt auch, dass er halt so anfängt, das hat er den ersten EPs jetzt wohl so nicht gemacht, die habe ich jetzt auch mal gehört alle. Und da war er nie so persönlich über seine Geschichte oder sowas gegangen, sondern eher über seine Gefühlswelt. Und jetzt erfährt man halt in dem Debütalbum einiges über ihn als Menschen und was ihn so ausmacht und was so seine Vergangenheit war. Und dass er sich halt quasi in einem Debütalbum stellt sich ein Künstler so gesehen immer vor. Und das tut OG Kimo hier definitiv auch und fängt damit natürlich direkt an, einmal mal kurz seine gesamte Jugendgeschichte und seine Herkunft quasi mal klarzustellen.
Ja.
Sorry.
Finde ich richtig. Ich finde, ist selber wirklich eine krasse Story, sehr berührend, weil er, wie du gerade auch schön gesagt hast, du hast eigentlich jetzt auch alles Wichtige über den Song schon gesagt, finde ich. Für mich erstmal. Es ist sehr berührend, diese Kindheitsstory da zu hören. Einfach, es wird sich jetzt auch weiter um eine schwere Jugend drehen, um anstrengende Zeiten. Das dauernde Thema Rassismus, was wir Deutschen wahrscheinlich gar nicht so krass wahrnehmen. Also was heißt wir Deutschen? OG Kimo ist ja genauso deutsch, das ist ja Quatsch. Was wir, der normale Weiße, wenn er irgendwo sitzt, gar nicht wahrnimmt und auch sich gar nicht so vorkommt. Und trotzdem, ich habe mir das oft vorgestellt, ich habe ja auch viele Kollegen, schwarze Kollegen. Für mich war das natürlich immer normal, dass die mit uns gehangen haben, aber ich habe mir natürlich auch nie vorgestellt, wie es wäre, wenn ich der einzige Weiße unter 5 Dudes bin. Auch wenn wir wirklich immer cool waren und nett und sowas. Aber trotzdem ist das einfach schon eine ganz ganz verrückte Vorstellung für uns, die immer hier gelebt haben, so, ne? Und das finde ich krass, wie er sich damit auseinandersetzt und auch wirklich tolle Bilder findet, wie strange das manchmal sein kann.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wie er ja über die Haare geht. Und das ist mir auch letztens erst klar geworden. Ich weiß nicht, wie sehr du die Oscars verfolgt hast, aber jetzt wird's richtig nerdy. Bester animierter Kurzfilm. Sagt dir diese Kategorie was? Ist dieses Jahr der tolle Kurzfilm Hair Love geworden. Und der ist auch komplett von Schwarzen produziert. Und da geht es um einen alleinerziehenden Vater. Oder ist er allein? Also auf jeden Fall ist er allein mit seiner Tochter. Und er muss ihre Haare halt quasi in den Griff kriegen, weil Bekannte vorbeikommen. Das ist so die grobe Story. Da passiert noch ein bisschen mehr, aber naja. Und es geht halt quasi darum, wie die mit diesen Haaren halt umgehen, weil diese schwarzen Haare mit diesen Locken halt, die sind wohl ganz speziell und muss man ganz speziell handeln. Und wir werden bei einem Song 216 später nochmal auf dieses Thema zurückkommen. Aber es ist wohl für die, ich habe da nämlich so einen Kulturpodcast gehört von der Deutschlandfunk Kultur, der sich mit dem Thema beschäftigt hat. Und da war dann auch so eine Redakteurin, die halt selber wohl das Problem auch hat. Und die meint halt, über diese Haare läuft halt super viel, weil die halt wirklich hier sehr ungewohnt sind und deswegen halt immer so ein Thema sind. Und dass sich halt viele dann diese Locken halt rausglätten oder diese Locken halt nicht annehmen.
Das
weil
kommt ja
halt
später noch, das der krasse
Stress
Satz
mit haben. Ja, genau. Und da können wir auch später nochmal drauf gehen, aber dass das so ein Thema ist, ist mir auch vor ein paar Wochen erst so richtig klar geworden. Weil
das ist im Army-Rap, glaube ich, auch immer schon ein Thema gewesen. Ich habe ja hier auch wieder eine Story, ich weiß nicht, glaube ich, kann man erzählen. Ich hatte ja hier, dein Bruder ist ja bei mir manchmal im Studio und recordet jetzt gerade mit... Bekannt aus der RIN-Podcast-Folge. Und recordet hier ja hin und wieder mal Rapper. Und letztens hat mich ein alter Kollege angerufen, ey, mein Bruder kann richtig gut rappen, der braucht Studiozeit. Hab ich gesagt, klar, komm vorbei, bring deinen Bruder mit. Dann kam der auch mit seinem Bruder, aber mit einer Gang mit weiteren 5 Jungs. Und diese 5 Jungs waren alle so zwischen 1,80 und 2 Meter und wirklich tief schwarz, so, ne? Und ich kannte nur einen von denen, nämlich meinen alten Kollegen, mit dem ich Abi gemacht habe, so, den ich auch super gerne habe, sehr, sehr, sehr netter Mensch. Und ich habe die aber trotzdem schon, da merkte ich halt schon wieder bei mir so, boah, Alter, bist du krass, ne? Weil dann stehen da plötzlich 6 große schwarze Männer vor mir und ich gucke mich auch halt erstmal so um. Wir sind hier ja in so einem Schulgebäude, ne? Was sagen dann so die Leute? So, da habe ich direkt wieder auch dieses, ja, ich weiß nicht, ist das schon so Rassismus? Aber ich habe mich natürlich auch schon direkt umgeguckt und mir so gedacht, so, okay, krass, die Leute werden jetzt auf jeden Fall gleich mich angucken, wenn ich jetzt mit den 6 in das Gebäude laufe, so, ne? Hoffentlich begegne ich nicht zu vielen. Und da dachte ich mir schon, Alter, wie krank ist, dass man so einen Gedanken überhaupt haben muss, ne?
Ja, vor allen Dingen muss man auch vielleicht wissen, was für eine Schule das hier ist, weil wir reden von einer Schule des Erzbistums Kölns und man muss sagen, wir hatten exakt einen dunkelhäutigen Schüler in der Stufe damals. Einen einzigen.
Ja, und das waren jetzt echt 6 schwarze Jungs und also die kleinen Brüder waren auch so geil, wie man sich vorstellen kann. Die sind schon deutlich jünger gewesen als ich. Alle im Trikot, alle Bauchtäschchen. Der eine fuhr natürlich direkt mit so einem Mercedes vor. War natürlich auch einfach richtig...
Also ein bisschen Franzosen-Rap-Style.
Super gute Jungs. Also die Jungs waren auch direkt Gangshit. Und dann wollte ich eigentlich auf eine Geschichte raus. Dann haben wir hier unten mit denen lange geredet. Die hatten ein paar Fragen mit Musik. Die fangen da gerade neue Sachen an und sowas, sind da ganz motiviert loszulegen gerade. Haben wir hier unten ein gutes Gespräch gehabt, woraus kam, dass dein Bruder da wahrscheinlich jetzt ein paar Mal recordet als Studio-Engineer. Und dann sind wir wieder hochgegangen und dann war die krasse Geschichte, ich gehe mit meinem alten Kollegen vorne weg, wir unterhalten uns irgendwie so und dann steht da so ein kleiner Junge, wenn man von meinem Keller wieder rausgeht, kommt man durch den Musiktrakt so. Und dann, wenn man, ne, ich sitze tief im Keller versteckt, dann geht man so ein paar Treppen wieder raus aus dem Gebäude und dann geht man noch einen Teil durch den Musiktrakt. Und dann stand ein kleiner Junge und guckte so in unsere Richtung, wo wir um die Ecke gebogen kamen und hatte eine riesen Gitarre auf dem Junge mit auf dem Rücken mit so einer Brille und guckte uns so an, sah dann uns zu 7. oder zu 8. da um die Ecke kommen, sah uns, drehte sich zum Fenster um und starrte nur noch aus dem Fenster, während wir dann da an ihm so vorbeiliefen, ne? Ja, wir konnten nicht mehr, es war super lustig, aber da habe ich halt auch wieder gemerkt, wie tief dieses eigenartige Ding ist. Die schwarzen, die dunkelhäutigen Leute werden bei uns in Deutschland immer noch angeguckt, so. Und dass das direkt in mir drin war, dass ich aufpassen muss, dass das jetzt vielleicht nicht zu viele sehen, weil ich keinen Ärger haben will deswegen, so, ne? Ich weiß nicht, ob das von mir jetzt ein rassistisches Denken ist und das wäre gar nicht so gewesen. Oder nicht, weißt du, oder gucken die Leute halt wirklich strange und ich könnte mir halt beides vorstellen. So ist von mir ein komisches Denken, aber die anderen gucken halt auch wirklich strange.
Ja, definitiv und das geht ja auch auf beiden Seiten irgendwo einher. Und da ist halt natürlich auch irgendwie so ein bisschen diese Gang-Story mit hinter, ne? Also wenn du halt an Gangs denkst, dann denkst du eigentlich immer an Dunkelhäutige, weil das oft aus diesen Vororten kommt, wo die halt oft leben. Und das hat natürlich auch historische Gründe. Und wie er es hier auch beschreibt, so, du wirst als Außenseiter, kommst du in diese Gesellschaft rein und musst dir dann irgendwie deinen Platz erkämpfen, so. Und dass Jugendliche da richtig asozial sind, ist halt ja auch bekannt und ja, manche wählen dann halt diesen
Weg. Sind halt
Weg,
auch, junge Leute um sind halt auch groß und krass, ne? Das waren halt einfach große, starke Jungs, so, ne?
Ja, der Körperbau ist da vielleicht auch nochmal ein anderer.
Das sind einfach auch richtige Typen. Ne, ich meine jetzt gar nicht, dass der anders ist oder so. Wenn jetzt 6 große weiße deutsche Jungs da ständen oder 6 weiße französische oder Italiener, würden die hier wahrscheinlich auch gucken. Ich hätte jetzt auch wahrscheinlich nicht mit einer Gang Araber da reingehen können, ohne dass sie doof gucken. Also es ist jetzt, glaube ich, auch generell so ein bisschen Angst vor Jugendlichen. Und dann natürlich aber auch noch so eine gewisse rassistische Angst, muss schon dabei sein. Also weil 6 Schwarze in der Schule so, das wäre auf jeden Fall...
Ja, aber wenn die halt wirklich dann da so reinkommen und wenn du jetzt mal vorstellst, nehmen wir mal einfach dann 6 weiße Rocker, die reinkommen, dann würdest du halt auch erstmal denken, so hui.
Ja, okay, klar.
Also sind halt mit oft Kutte, dann manchmal so Anordnungen, die halt einfach an sich bedrohlich wirken.
Klar, wenn die jetzt alle im Anzug da gestanden hätten und eine Brille oder sowas angehabt hätten, dann hätten alle gesagt, ja, okay, cool, klar. Nee, da kann man ja auch, also da. Gut, wir sind der Musikpodcast und sprechen über Alben und nicht über Probleme in der Gesellschaft.
Ja, aber es ist ja wichtig, weil das passt, gehört ja alles zu dem Album dazu. Aber wir können jetzt mal hingehen, also, vielleicht passt das ganz gut zu der Attitude, die du nämlich gerade genannt hast, denn der nächste Song ist Sad und dann können wir nochmal darauf zurückkommen, oder?
Ja, der kleine Junge hätte ein Meme sein können.
Alles klar, wir hören rein. Ja, das ist mal eine ganz andere Energie, ne?
Bro, wiegt der 125 Kilo? Ich habe kein Foto von dem gesehen. Das muss aber ein Brocken sein.
Der Typ ist ein Riese, ja.
Okay, krass. 125 Kilo.
Das ist ein absoluter Riese, ey. Da wirkt der Bart von ihm schon fast klein gegen.
Ja, okay, 125 Kilo ist eine Ansage.
Ja, ja, 125 Kilo N-Wort. Also, ja, auf jeden Fall auch wieder eine krasse Anleihe. Und hier hörst du, glaube ich, so ein bisschen, wo das dann halt herkommt. Also natürlich ist das ist für mich halt ein aggressiver Gangster-Rap-Representer, den er hier raushaut. So ein bisschen auch wieder Ami-Rap-Anleihen hat, würde ich sagen. Und der halt auch, ja, es liegt auch vielleicht daran, dass wir einfach hier in Deutschland nicht so viele dunkelhäutige Gangster-Rapper haben einfach. So, weißt, wir hatten dann einen Manuelsen, aber ich glaube, das war es auch schon fast. Also es gab ja nicht so viele davon. Und daher denkt man da vielleicht sofort an Ami-Rap, weil da ist das ja ein riesen Ding und ein Riesenthema. Und dass es dann hier halt um die Frauen von anderen geht und um Raub und Diebstahl und Gewalt und so weiter, das gehört natürlich irgendwie zu diesem Genre auch dazu. Da kann man, ne? Und da hast du ja immer wieder dieses Mob-Life hier in dem Refrain dann auch drin. Gang-Signs und weiter, dieses ich bin nur down mit dem Set. Heißt, du hast halt wirklich diese Gang-Mentalität, dieses wir sind eine Gruppe und wir sind zusammen hier drin und sind zusammen stark und...
Also ich könnte so ja, tun, als würde ich es wissen, aber was heißt Sad?
Ich hab's mir nur aus dem Kontext erschlossen.
Ich hab's nicht verstanden.
Ich bin nur da mit dem, also Sad ist für mich halt so ein bisschen, keine Ahnung, das Sad ist ja beispielsweise auch, wenn du ein Set kaufst, dann ist das ja so eine Zusammensetzung von Dingen, die zusammengehören. Und deswegen hatte ich mir aus dem Kontext so geschlossen, dass seine Gang halt so ein bisschen sein Set ist. Aber weiß ich nicht, vielleicht ist das auch vollkommener Bullshit. Genius hat da nichts zu gesagt.
Gesetzt? Ich hab's nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall kommt hier schon der Agro-Vibe. Nachdem eben Storytelling und ein bisschen Geschichten erzählen war, ist jetzt hier auf jeden Fall erstmal klar machen, so, geht auch anders.
Ja, also da geht's auch um ein bisschen brutaler auf jeden Fall.
Präsenten.
Ja, definitiv. Was sagst du zum Beat?
Beat finde ich fresh, also ey, da kann man nichts sagen, so ich hab den Hintergrund, also das ist nicht ganz mein Beat, ich finde hier kommen auf jeden Fall jetzt noch bessere Sachen, aber finde ich cool, also Funk Vater Frank, wirklich am Start so, du wirst mir gleich sagen, der hat doch bestimmt schon viele andere Sachen gemacht, der klingt auf jeden Fall jetzt nicht wie Newcomer oder so, der hat einen sehr, sehr sauberen Sound, richtig, richtig amtlich.
Tatsächlich nicht. Also der Funkvater Frank ist, den hat OG Kimo beim Basketballspielen kennengelernt. Und die haben zusammen 2016 dann mit ein paar anderen Kollegen eine Rap-Crew gegründet, beziehungsweise Rap- und Produzenten-Hip-Hop-Crew halt. Und er produziert fast exklusiv für OG Kimo.
Ah, okay.
Und Funkvater Frank ist halt, also OG Kimo hat auch immer gesagt, er ist Teil von OG Kimo. Also die beiden sind da so ein Duo, so ein bisschen wie Genetik. halt, dass die halt wirklich nur so zu zweit arbeiten und da, ja genau, also der Sound von Funkvater Frank ist quasi exklusiv für OG Kimo und die gehören halt irgendwo auch dann zusammen. Also ich weiß nicht, vielleicht hat er ein, zwei andere Sachen produziert, ist nicht so genau nachgelesen, kann man ja einfach mal schnell nachgucken, aber ich glaube, der hat zum, ja, hier sehe ich jetzt erstmal nur OG Kimo Sachen bei Genius, also ich glaube, der ist exklusiv für OG Kimo unterwegs. Genau, Zonke Mob heißt das Ganze,
den die
gegründet haben.
Also ich finde den Beat cool, aber ist jetzt nicht der stärkste, finde ich, auf dem Album. So, aber ist ein solider Trap-Beat.
Also er unterstreicht halt so ein bisschen dieses Hektische, was dieser Song hat.
Ja, dieses Synth-Gequietsche da ist so ein bisschen atonal. Also ist jetzt nicht schlimm, aber ist so ein bisschen stressig einfach alles. Aber passt ja auch gut zum Vibe irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Gut, Set haben wir dann, glaube ich, auch mal abgehandelt. Da ist ja inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig viel zu holen. Also ich fand den Song halt einen krassen Representer so, aber ist definitiv nicht mein Favorite auf dem Album.
Ja, den kann ich mir so mit 200-300 verschwitzten Jungs in der Halle halt gut vorstellen, ne, die rumhüpfen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, live geht der richtig ab.
Ja, dafür ist der, glaube ich. Also der geht schon auf jeden Fall geradeaus so. Live war doch dieses Ding, was die Leute noch damals 2019 gemacht haben, wo man sich zu mehreren Hunderten getroffen hat. Hätte aber auch jeder infiziert sein können.
Kann ich mich nicht dran erinnern.
Kannst dich nicht dran erinnern? Warst du nicht dabei gewesen?
Nee, ich war nicht dabei gewesen. Ich war immer ganz vernünftig und habe mich nie infiziert mit Sachen. Naja, gut.
Jetzt kommen ist es wir zu spät. 55.
Interlude.
So, ich habe viel zu viele Tabs auf.
Ah. Kannst du jetzt mal ein bisschen aufräumen.
Ey, bist du meine Mutter oder was?
Sicher.
Sicher, sicher. Sicher, Digi. Eigentlich müssten wir unsere Listen-Sessioning hier live bei Twitch machen.
Ja, das wäre cool. Das könnte man mal überlegen.
Ja, also so wie wir es jetzt haben, können wir das auch live bei Twitch machen, oder?
Ja, also wenn ich hier mal mein Setup ein bisschen hinhole, dann können wir auch vielleicht mal einfach so Streams zusammen mal machen. Das hätte ich sowieso Bock
drauf. Ja, habe ich mega Bock, können wir das machen.
Ja, auf jeden Fall. 55 Interlude. Einmal kurz das, was ich lustig fand. Wie oft hast du das Wort Lude schon mal im Rap gehört?
Ja, nee, also hört man, schon habe ich schon öfter gehört natürlich, aber hört man natürlich selten.
Ja, und ich finde halt lustig, dass der Song halt Interlude heißt und dann das Wort Lude drin vorkommt, was ja auch in Interlude mit drin ist. Ich habe keine Ahnung, ob das so intendiert war, aber ich finde es sehr lustig.
Ich könnte es mir fast vorstellen, mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, Lude, aber ich finde es cool.
So wie die Hure, die ihn braucht, ja. Genau, also einmal kurz zum Ding, so 55 sind die Anfangsziffern der Postleitzahl von Mainz, wo OG Kimo geboren ist. Und ja genau, so wie das halt seine Wurzeln sind, wird hier halt so ein bisschen erklärt, ja, wie er selber seine Persönlichkeit quasi einschätzen würde, mit ganz vielen Bildern, die von außen betrachtet werden. Und hat mich so ein bisschen an DNA von Kendrick Lamar erinnert, auch wenn es nicht, also auch wenn es mehr hier ins wenn er hier mehr Bilder benutzt, als dass er das wirklich so direkt nennt, aber hat mich so ein bisschen daran erinnert, weil es ein bisschen auf beide Songs ein bisschen aufzählen, was jetzt so diese Person, die in so einem Gangmilieu aufgewachsen ist, ausmacht und was da so wichtig ist und so weiter und so fort, genau.
Wo du das gerade sagst, worum geht es da genau? Ist er das? Was ist das, wovon er redet, was das alles ist?
Ich denke, das sind alles Bilder, die er so erlebt hat. Also die Bilder, die er so mit drin hatte und auch so ein bisschen seine Umgebung, in der er halt aufgewachsen ist, beziehungsweise aus der er halt kommt. Also so habe ich es zumindest verstanden.
Ja, ich bin falsche Uhren, aber echte Heckler. Ich bin Ketten, Schraubenzieher, Teppichmesser, Treppenhäuser, Kellerecken, Treppenmauern. Wirst du wahrscheinlich nicht kennen. Ich hatte so ein bisschen torchblaue Samt-Vibes. Mhm. Wo der diesen 100-Mark-Schein da, die Geschichte von so einem Geldschein oder sowas irgendwie mitverfolgt. So, ne? Ich bin das, ich bin das, ich bin das, ich mach das mit dir, du machst das für mich, die machen das für mich, dann gehe ich da hin und mach das. Ne?
Ich weiß nur, dass Farid Bang mal gesagt hat, hinter blauen Augen lauert ein Jochbeinbruch.
Der blaue Augen. Ja. Das ist auf jeden Fall poetisch.
Ja.
Ob Farid Bang jetzt auch in Quarantäne hängt?
Bestimmt.
Ja.
Ob er sich dran hält.
Also ich find's cool. Ich wollte Blauer Samt quasi jetzt als positiv einbringen, weil ich Blauer Samt früher einen sehr coolen Track fand.
Ich habe ja auch noch gelesen auf Genius, er sagte mir damals, er wolle als Junkie nicht leben und sprang aus dem 10. Das ist wohl eine Anspielung auf meinen Blog von Sido, weil in meinem Blog halt der Drogenstock der 10. ist.
Ah, okay.
Ja, also ja, sind wohl ein paar Anspielungen auch drin an seine alten Rap-Idole.
Kann ja so gut sein, ey.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Also macht man ja für Genius sowas wahrscheinlich.
Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach nur ein Zufall und der Typ ist halt um 10 gesprungen und irgendwer bei Genius hat da ein bisschen zu weit gedacht. Das passiert ja auch das öfteren Mal.
Ist ja geil sowas.
Soll mir ja auch schon passiert sein.
Ich wollte noch was zum Beat sagen.
Ja, mach du, ich kann danach nochmal auf den Text zurück.
Ja, also ich wollte sagen, ich finde es wieder ein cooles Sample, nachdem ich das erste ja auch sehr cool finde, also den ersten Track Nebel. Ich finde es ab jetzt wird es auch so ein bisschen... zieht sich das Album in einem Sound relativ durch oder der benutzt immer sehr gleiche Stilmittel. Also hier ist wieder so ein Klavier-Bells, es ist wieder mit Halftime oder Grossbeat verlangsamt sehr, also ich habe jetzt hier aufgeschrieben, Sample voll gefickt. Aber das ist so ein bisschen, finde ich, die moderne Bearbeitung, wie sie Murderbeats oder sowas alle momentan machen, dass die Dinger immer so ein bisschen wabernd sind oder hier so Q-Beats oder Palace, die Jungs, die aus Deutschland gerade so gefeiert werden, die bauen immer so Samples, die so ein bisschen tonal am Schwanken sind, die immer rund, so ein bisschen runtergepitcht klingen, aber dann meistens sehr schöne, mollige Themen in der Melodie haben. Und genau das hier ist auch so ein Ding. Finde ich sehr cool. Und dann kommen immer so Distortion-Effekte rein. Und es ist super viel, können wir gleich bei jedem Song nochmal kurz auch drauf eingehen, aber es wird super viel mit Distortion und Noise bei dem Album gearbeitet. Also manchmal ist die Noise ja den ganzen Track durchgezogen und auch sehr laut. Distortion-Effekte kommen sehr oft auf Instrumenten, aber auch oft in der Stimme. Manchmal kommen auch Drums völlig distorted rein. Finde ich sehr cool gemacht und die Distortion ist auch immer sehr geschmackvoll gemacht. Mich würde interessieren, ob er das Funkvater Frank auch alles so gemischt hat und King Size dann nur noch das Master gemacht hat. Hier würde ich ja echt mal gerne auch mit den Producern auf Dauer
also
mal anfangen zu reden.
Mixing Engineer steht hier Funkvater Frank und Mastering Engineer King Size.
Ja, dann wird er das alles gemischt haben. Ich finde, er hat das sehr cool, sehr geschmackvoll zusammengedreht. Hat er gut gemacht.
Ja, ich finde es einen ziemlich geilen Track, der holt mich auch direkt ab, der hat genau die richtige Länge, finde ich, der hat einfach einen unfassbaren Drive, der sich immer, also das Tempo wird gefühlt immer höher, dass da arbeiten halt Rap und Beat gut zusammen und es wird immer intensiver und das ist auch etwas, was sich so ein bisschen durchzieht einfach. OG Kimo hat ja jetzt vielleicht nicht den aktivsten Rap-Style, sondern ist auch oft so ein bisschen laid-back-mäßig unterwegs, aber hat trotzdem diese Grundaggression einfach in seiner Attitüde, die halt einfach irgendwie mir wahnsinnig viel Angst einflößt und gleichzeitig aber auch irgendwie super beeindruckend wirkt. Also ich finde das eine richtig, richtig geile Attitude. Und am krassesten fand ich so ein bisschen die Line, ich bin das eine Gramm Nougat zu viel in der Schublade, was dir bei der Durchsuchung deine Zukunft verbaut.
Ja, fand ich auch gut.
Wahnsinnsline.
Ich mag aber auch, ich bin nicht der Hirte, ich bin nicht die Herde, ich bin der Metzger.
Ja, ist auch geil.
Ist auch sehr geil.
Einige sehr, sehr geile Bilder drin.
Was mich ein bisschen wieder immer raushaut bei ihm regelmäßig, sind halt so, wenn er von Heckler und Tech Nines redet, so. Keine Ahnung, in welchen Kreisen der sich rumtreibt in Deutschland, so, weiß ich jetzt nicht. So, wird auch bestimmt noch härtere geben.
Weiß auch nicht, wie die da in Mannheim drauf sind.
Weiß ich nicht, wie die in Mannheim sind, ob die da alle Hecklers und Tech Nines haben. Aber da, wo ich wohne, ist immer noch Schlagstock, Messer so die gefährlichste Waffe.
Ich glaube, das ist halt einfach so ein bisschen dieses Gangster-Rap-Sprech, das man einfach benutzt.
Das ist mir zu Amiland so, weißt du? Also ich habe hier schon auch einiges gesehen in meinem Leben, aber dass Leute hier mit Hecklers aufeinander schießen, ist doch eher echt ein Ausnahmezustand und ist auch meistens sehr unklug, weil es sehr, sehr viel Polizei mit sich bringt, wenn man es mitkriegt. Aber vielleicht bin ich auch da wirklich nicht tief genug drin und im Hintergrund läuft hier sehr viel in Deutschland mit Tech Nines und Hecklers. Aber
weiß auch nicht, bin auch nicht
Kellerecken, Trappenmäuer, Schraubenzieher, Teppichmesser, das glaube ich. Ketten,
ja,
Schraubenzieher,
aber ich finde, halt, der hat halt immer wieder so richtig geile Lines auch damit drin. So, ich bin das Blut an der Hand und der Typ mit der Gun, so dass du halt an beiden Seiten irgendwo mal gelitten hast und an beiden Seiten irgendwo mal aktiv warst und so weiter. Ja. Das beschreibt er schon sehr, sehr stark hier und absolut gelungener Track, finde ich.
Ja, aber zum Glück sind hier die Mordraten, zumindest die offiziellen, immer noch wesentlich geringer als das, was Ami-Rap da abfeiert. Beim Ami-Rapper kann man es einfach verstehen, die Idioten haben ja wirklich da AKs zu Hause. Die schießen sich ja wirklich gestern, tot.
Ich habe mir gestern tatsächlich nochmal die Mordstatistik in Deutschland angeguckt. Ja. Es sind immer, also jedes Jahr zwischen 300 und 400 Morde.
Ja.
Also gerade mal einer am Tag, so, was im internationalen Vergleich natürlich schon wahrscheinlich relativ gering ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass bei uns in Deutschland tatsächlich auch die Zahl der unentdeckten Tötungsdelikte, also die Zahl der Morde, die nie auffallen als Morde, relativ hoch sein wird, weil wir relativ wenig obduzieren. Aber trotzdem, also wir haben hier eine relativ geringe Mordrate, definitiv nicht vergleichbar wie in den USA oder Mexiko.
Mein Schwiegervater, der Arzt ist, sagt mir immer, den perfekten Mord gibt es.
Definitiv gibt es den.
Ja, ja.
Ein guter Giftmord.
Man sagt ja immer, den gibt es nicht. Erkannt. Den gibt es nicht. Nein, nein. Also, da gibt es vieles, wo du... Aber wir wollen das jetzt hier, wir sind ja auch nicht hier der Podcast für, wie heißt das, True Crime? True Crime heißt ja, das True jetzt, Crime. Ne?
Hat der Generalanzeiger jetzt einen eigenen über Bonner Fälle?
Ja, wer nicht, Mann, wer nicht. Wer nicht. Sollen wir auch einen True Crime Podcast machen, vielleicht über, mir fällt nichts ein.
über Morde in der Musik.
Ja, das macht doch schon...
Der True Crime Podcast über Diss-Tracks.
Das macht doch schon vis-à-vis.
Stimmt, hast recht.
So alles schon vergeben.
Ja, okay, das ist jetzt auch schon abgegrast. Ja, scheiße. Na, egal. Ich glaube, wir müssen dann einfach in die Siedlung gehen und...
Keine Rettung, Vendetta, Mann.
Ja. Yo, also der Übergang zwischen 55 Interlude und Siedlung ist ja nahtlos.
Ja.
Und das passt natürlich auch ganz gut, weil er hier so ein bisschen mehr ausführt, was er eben angedeutet hat in den Bildern. Weil es hier ja tatsächlich dann um seine Hood ging, in der er quasi groß geworden ist, beziehungsweise in der er wahrscheinlich eine lange Zeit auch gelebt hat. Und genau. Und ich lese hier gerade, das Video dazu wurde auf dem Lerchenberg gedreht, da wo auch das ZDF sitzt. Witzig.
Ja, darf ich was zum Sample sagen?
Ja, klar.
Finde ich ein cooles Sample. Ist wieder Halftime. Also man hört jetzt, irgendwie sind die Samples so aus einem Guss gemacht. Es ist sehr krass Neues drauf. Also wer mal nachhören will, was ich eben meinte, der kann das hier bei Siedlung im Intro echt super gut nochmal hören. Da kommt richtig laute Neues. Dann kommt so ein verzerrter Scream. Und dann steigt der Track auch mit einer unglaublichen Wucht ein, finde ich. Das ist echt gut gemacht so. Es ist vorher sehr wenig Tiefen und plötzlich kommt die Stimme auch sehr, sehr stereo reingedonnert. So. Das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Einstieg. Dem Hook ist so ein verrücktes Instrument, finde ich. Super stark verzerrt. Auch hier geht's wieder super viel um Verzerrung. Und dann kann man nach dem ersten Hook mal hören, da kommt eine kurze Stelle ohne Noise. Das ist wirklich mal angenehm. Also hätte ich mitgeredet, hätte ich gesagt, vielleicht macht man eine Sekunde mehr von dieser Art rein. Aber nach dem ersten Hook ist so, also muss man wirklich mal bewusst gehen, wenn man darauf achtet, finde ich, ist es echt krass. Da merkt man, wie der ganze Song plötzlich so ganz kurz entstresst, weil dieses ganze Gerausche einmal weggeht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr interessant, wie Funkvater Frank da immer mal wieder solche kleinen Stilmittel einbaut. Ich finde, hier sind auch wieder einige sehr schöne Lines drin, wie zum Beispiel, schick mich in die Hölle, Digga, komm zurück und find sie nur in Trümmern vor. Und Sachen, die halt einfach so ein bisschen diese Urgewalt, die aus ihm rausbricht, immer wieder so ein bisschen verbildlicht einfach und das Ganze sehr, ja, wie zum Anfassen macht so ein bisschen. Und ja, auf jeden Fall ein bisschen weniger reflektierter Track. Aber ich glaube, dass das Album, das schwingt halt immer wieder hin und her zwischen diesem Erzählerischen von wegen, ja, so war das und so habe ich das gemacht. Und dann wieder hin zu dem Reflektierenden darüber quasi oder darüber Nachdenkenden. Und das finde ich auch relativ interessant. Aber vielleicht interpretiere ich das nachdenklich auch selber einfach nur rein und er beschreibt hier tatsächlich eher nur, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil diese Ebene halt bei mir immer automatisch mitschwingt.
Ja, also ich habe hier das Problem, vielleicht liegt es auch nur daran, dass es mal einer der jüngeren Rapper ist, die wir durchgehen, weil bis jetzt haben wir, glaube ich, immer nur alte Männer in meinem Alter besprochen. Oder viele zumindest, nicht alle, natürlich Rin oder, wir haben noch ein paar andere junge Leute
Felix,
besprochen natürlich.
Puma. Also Kummer.
Ja, der ist ja auch 30.
Ja, aber, ja, stimmt.
Ja, also so viel jünger ist der jetzt auch nicht als ich. El Guni, genau, den habe ich gesucht noch. Der war auch noch jünger. Aber viele von denen, ein paar waren ja sogar älter. Die meisten waren mein Alter ungefähr, würde ich schätzen. Ich habe hier ein bisschen Problem, mich in die Lyrics reinzuversetzen. So, ich finde es einen geilen, aggressiven Vibe. Das ist super cool. aber ich komme nicht in diese Hochhaussiedlung-Sache, komme ich nicht rein. Kein Block, kein Kopf, weiß ich nicht. Nee, ist nicht. Das hat für mich.
Nicht dein Film.
Ist nicht mein Film, weil es mir zu sehr Amerika ist. Ich weiß es nicht. Ich habe nie in Tannenbusch mit den Jungs so viel rumgehangen. Ich weiß nicht, ob die da so einen Hochhausfilm hatten oder sowas, aber für mich ist Deutschland eher Teppichmesser und irgendwo auf dem Schulhof rumhängen. Als
ja, Digga, du weißt, ich kenne das halt auch nicht. Ich bin eher in der Vorstadt aufgewachsen und da gab es das natürlich gar nicht. Und ich hatte nie Berührungspunkte mit sowas, von daher.
Also für mich war damals da das Krasse so Tannenbusch und da waren auch Hochhäuser und da waren auch Dinger. Und wenn man da mal hingefahren ist mit jemandem irgendwie, um dann nach der Schule Playsee zu zocken oder sowas, so als Teenager, dann war das auch immer mega spannend. Aber ich weiß ich nicht, wie gesagt, ich kenne diese, das sind mir so ein bisschen. Es klingt jetzt so böse und er macht das mega gut, ist alles wirklich cool, aber es ist so ein bisschen bisschen zu sehr Ami in der Hook. Ich finde Pausenhof, schwarzes Handy und die Augen rot, das sind Sachen, stürm den Penny, fick ein Hausverbot, das ist Deutschland, das kann ich, damit kann ich relaten.
Ja, ich weiß nicht, wie da in Mainz die Stimmung ist, dafür kenne ich mich da einfach zu wenig aus, aber grundsätzlich, ja, ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall, aber da ich diese Welt, diese Verbrechenswelt und dieses Ding halt wirklich auch nur aus der Musik kenne, kann ich das halt hier schon so ein bisschen nachvollziehen, auch wenn ich nicht weiß, wie viel Authentizität da tatsächlich drin steckt. Er hat wohl auch in einem Interview mal darüber gesagt, dass sein Viertel schon eher ärmlich war, aber es definitiv schlimmere Viertel gibt. Also er ist ja nicht mal im absoluten Untergrund aufgewachsen.
Kunstfreiheit und er erzählt ja auch einfach Storys. Ja, ich glaube, er will jetzt auch nicht 100% das sein, was da steht. Und trotzdem habe ich einfach ganz persönlich das Gefühl, ich finde das gut gemacht. Er ist eine gute Hook, der hat eine gute Stimme, der Mann. So, der ist richtig gut breit da produziert, die Stimme sitzt so. Und trotzdem ist mir dieser Film irgendwie so ein bisschen drüber halt einfach.
Ja, ich wie gesagt, ich verstehe, was du meinst. Ja, ich weiß aber nicht, ob man das da unbedingt so eng nehmen soll.
Nee,
aber
auf keinen Fall so. Ist wie Kunstfreiheit,
kann ja jeder
sich
seine
auch
Meinung
so
haben, klar.
Der erzählt da eine spannende Geschichte. Wenn man es so sieht, ist das ja auch völlig okay.
Ja. Sollen wir einfach mal rüber zu Geist gehen, der so ein bisschen das, was im Prolog aufgegriffen wurde.
Bevor mich jetzt die drei OG-Kimo-Fans richtig mega zerreißen gleich. Genau, lass lieber zu Geist gehen.
Ja, pass mal lieber auf, dass das dein schwarzer Kollege nicht hört.
Ach, der ist auf jeden Fall cool mit allem. Wieso sollte das nicht hören dürfen?
Ich weiß nicht, vielleicht ist er ja ein OG-Kimo-Fan.
Ach so, nee. Mit also der Gang hat,
ich meinte jetzt einfach, wir haben nur dieses Angst.
Wir beide haben auf jeden Fall selten so krass gelacht wie nach dem Jungen mit der Gitarre. Der hat uns auch ein bisschen leid getan. Eigentlich wollten wir so schon hingehen und sagen, sorry Mann, wir wollten dich nicht erschrecken, aber
ja.
Ich glaube, die anderen hinter uns haben das gar nicht gecheckt. So. Aber
der Junge ist jetzt traumatisiert für sein Leben.
Ich mit meinem Kollegen halt vorne weg, so, wir haben uns das halt genau, es war schon sehr lustig. Naja, Geist.
Geist.
Alter, das ist ein fucking Illuminat. Der wusste, dass wir heute alle besser in unserer Wohnung bleiben. Schon im November 2019 hat der gedroppt, dass wir bald alle in unserer Wohnung bleiben. Fuck. Er hat OG Kimo hat gewusst.
Achso.
ey, auch aber hier
vielleicht
wieder.
Vielleicht ist er auch das Coronavirus, wer weiß das schon.
Ey, fuck, infiziert alle. Geist, ich feiere das Sample wieder hart. Positiv gemeint habe ich hier einen richtig krassen Bushido-Vibe bei dem Sample. Mit anderen Drums hätte da auch ein mega Bushido-Track, sag ich mal, von 2007 oder sowas entstehen können oder früher. Die 808 kommt gut, finde ich hier. Sehr gut produzierte 808. Im zweiten Teil, meine Notizen hat daraus sabbert, aber wabert die so geil tief rum.
Sabbert rum.
Die sabbert tief rum steht hier bei mir. Ich finde richtig geil, der macht da so ein paar Slides, keine Ahnung, oder Glides, was, whatever, was der da programmiert hat. Aber ich finde sowieso, das ist irgendwie oft sehr cooles Gefrickel, was der hat und mit vielen kleinen Abwechslungen und auch hier wieder, also richtig, richtig gutes Sample.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde halt allgemein sehr interessant an der Produktion ist, dass du immer wieder so Sachen aus den 2000ern so ein bisschen wiedererkennst, auch diese Streicherbeats und sowas waren ja damals im Gangster-Rap-Genre auch sehr, sehr weit verbreitet. So, mein Bruder wird halt wieder sagen, so, ja, ist so ein typisches Ding für dich, also für mich. Ja. Aber ja, das ist halt so ein bisschen die Sache, so ein Kollege hat das früher sau oft eingesetzt und ja, Bushido eben natürlich auch.
Bushido war der King der Streicher-Samples.
Und ja, definitiv und die frühen Haftbefehl-Sachen klingen ja auch noch so. Aber ja, also Funkvater Frank nimmt das immer wieder auf und kombiniert das dann aber mit modernem Trap-Sound irgendwie so ein bisschen,
ja,
mit so einer
Fall,
808
genau.
Drin halt und mit diesen klatschenden Sachen und so weiter und das ist halt so eine richtig, richtig starke Symbiose und damit halt auch so ein ja, also ich würde schon fast von einer eigenen Handschrift sprechen, die sich hier auch durch das Album zieht in der Produktion. Ich als Produktionsleihe jetzt, ne? Die man auf jeden Fall raushört und wo man ja auf jeden Fall merkt, so, da hat sich jemand definitiv Gedanken gemacht über den Sound, den er haben will, und hat definitiv das auch sehr konsequent und gut umgesetzt.
Ja. Ich finde auch so, ich lerne das gerade so ein bisschen, dieses neue Produzieren. Also ich finde, das ist schon neu, wie Producer jetzt produzieren heutzutage. Die nehmen ja jetzt wirklich immer alle ein Sample und bauen dann dazu die Drums. Und dieses Sample verwursten die mit Grossbeat oder hacken das, zerschneiden das, pitchen das hoch und runter. Aber es ist in diesem Hip-Hop ist so ein bisschen ein anderes Arbeiten, finde ich. Ich habe ja mit Hip-Hop angefangen, dann einen langen Ausflug in die Dance-Musik gemacht. Jetzt beschäftige ich mich gerade irgendwie viel wieder auch mit Hip-Hop nebenbei. Und dieses neue Arbeiten, dass die Kids quasi ein Sample nehmen und darunter jetzt die Drums nehmen, das Sample dann verdrehen, ist für mich gerade eine ganz neue Erfahrung. Ich meine, die meisten werden das vielleicht wissen, wie heute gearbeitet wird, aber das unterscheidet sich irgendwie schon zu ein paar Jahren.
Kann man sich ja auf Twitch angucken.
Ja, auf YouTube, boah, was gibt's da für Tutorials? In meiner Social Blase macht jeder Musik-Tutorials.
Ja, natürlich. Heutzutage geht das ja auch. Und heutzutage verdienen die ja dadurch auch ihr Geld. Zum Teil setzt man sich dann hin und verkauft den Beat gar nicht, sondern man spielt ihn halt bei Twitch ein und holt sich die Donations dann von den Leuten, die halt natürlich auch alle Produzenten werden wollen und sich das alle angucken und abgucken und versuchen zu machen, aber imitier diesen Sound erstmal und meister das dann und find dann noch dein eigenes Werk, so das ist alles nicht so einfach, weil da schon einiges dazugehört. Und ich meine, natürlich sind die Beats dann heutzutage was leerer vielleicht, dann sagt man, ja, nachbauen kann man das ja ziemlich easy, ja, aber produzier das erstmal.
Es ist, was ich mit dem Producen meine, ist halt krass. Die arbeiten ein bisschen anders. Die nehmen, oder auch wenn man es selber sogar macht, das Sample, aber viele nehmen ja auch ein Sample. Das ist ja, glaube ich, auch der große Erfolg von Q-Beats und Palace. Dass die nicht Beats verkaufen im großen Stil, vielleicht verkaufen die auch Beats, aber ich glaube, die haben richtig mit ihren Samples abgeräumt. Die haben Southside oder Murder Beats oder wie die ganzen Jungs dann dahinter heißen, die richtigen Samples geschickt und die haben die dann geflippt, die Drums runtergelegt. Ich glaube, da sind die Amis einfach, würde ich jetzt behaupten, immer noch irgendwie einen Tick frischer, was Drums angeht. Obwohl so ein OZ ja, glaube ich, gerade auch das Komplettpaket sehr krass verkauft da in Amerika. Der aber, glaube ich, auch...
Ja, die Europäer kommen da so ein bisschen.
Ja, die kommen da sehr stark gerade so. Und diese lustige Aufteilung, dass es Leute gibt, die dir nur das Sample machen und dann Leute gibt, die nur die Drums machen, finde ich eine ganz interessante Entwicklung. Ich finde sogar, dass du viele Sachen noch schwerer kopieren kannst, weil es ja fast nie mehr irgendwas mit einem richtigen Instrument zu tun hat. Das sind jetzt alles so super verwurstete, zusammengedrehte Sounds. Dann hat er irgendwie ein Sample über Grossbeat laufen lassen, darüber dann nochmal eine Melodie gespielt. Das kannst du eigentlich gar nicht mehr nachbauen, die Sachen, die heute entstehen, lustigerweise. Aber natürlich kann jetzt auch ein 18-Jähriger, der einfach nur ein Sample flippt, was heißt einfach nur, der flippt ein Sample, baut coole Drums drunter, die er sich aus dem Sample-Paket zieht, baut das bei Fruity Loops in die Click-Roll ein, nimmt sich vielleicht sogar noch eine Hi-Hat-MIDI, die es zu runterladen gibt, irgendwie die 40 besten Trap-Hi-Hat-Loops oder sowas aus MIDI, klatscht das zusammen und hat plötzlich einen richtig krassen Song zusammen. Jetzt Funkvater Frank kann das wohl auch noch selber zusammendrehen und mischen, aber im schlimmsten Fall kaufst du dir einfach bei Sound Better für 250 Euro noch einen Profi-Mix oder hast irgendwen an der Hand, der gut mischen kann. Und dann kannst du heute Sachen raushauen. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum gerade viele Produzenten aktuell auch jünger werden, weil es einfach möglich ist, weil es so gute Samples gibt, weil die Technik so einfach geworden ist.
Ja, und weil du es halt auch einfach zu Hause am Laptop machen kannst. So.
Ja, das meine ich. Es gibt die guten Samples für zu Hause.
Eine andere Sache. Und früher musstest du dann so eine Sample-Maschine haben oder sowas, um da mit arbeiten zu können. Und heutzutage ist halt die Technik da. Das ist ja
und
aber auch.
Nicht nur die Technik, genau, es gibt natürlich.
Da kommt der OG Kimo auch her.
Es gibt ja auch viele Leute, die jetzt gute Sachen produzieren. Ich habe ja auch sehr viele Samples gemacht und mache ja immer noch Sample-Packs und solche Sachen. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die jetzt für sowas produzieren. Ne? Also es ist eine ganz verrückte Zeit gerade, was Musikproducing angeht. So leicht wie noch nie, was aber auch immer das Niveau anhebt, sodass es wieder nur ein paar wenige schaffen können.
Naja, auf jeden Fall. Und vor allem ist der Pool halt auch einfach größer, aus dem du rausstechen musst.
Unglaublich, ja.
Und aber das ist ja passt ganz gut zu OG Kimo, weil groß geworden sind die, indem die Sachen natürlich auch wieder auf Soundcloud hochgeladen haben und dann haben sie irgendwann mal so ein Musikvideo auf YouTube gedroppt und das ist dann ein bisschen größer geworden und dann hat Chimperator die entdeckt und denen sofort einen Deal gegeben. Also es ist halt auch so eine Story, die passiert halt auch nur heute. Da wurde sich nicht irgendwie über die Jugendclubs hochgerappt oder sowas oder über die Cyphers gegangen, sondern da ist man halt mal einfach mal ein bisschen blauäugig Sachen ins Netz hochgeladen und plötzlich hast du einen Label-Deal. So, und jetzt sind die natürlich auch irgendwelche Ausnahmetalente, die ja natürlich so ihr ganz eigenes Ding durchziehen. So, das ist natürlich schon so. Also du musst natürlich was drauf haben, um erstmal auf diesen Status zu kommen. Aber es ist halt ein anderer Weg, der heutzutage da eingeschlagen wird. Aber diesen Weg versucht natürlich jeder einzuschlagen und nicht jeder kann das natürlich schaffen. Und deswegen ist es, ich weiß nicht, es sind wahrscheinlich gute Zeiten, weil wahrscheinlich aktuell mehr Leute die Größe erreichen können, um da wirklich dann ihr Hack mitzumachen. Aber es sind dann halt wahrscheinlich, ist einfach der Pool auch größer an Leuten, die es versuchen. Ja. Aber das ist ja auch für uns ganz gut, weil dadurch halt einfach mehr gute Musik rauskommt, weil halt einfach auch die Nischen groß genug werden, um da ordentlich dran zu verdienen noch.
Ja, der Nischenmarketing ist ja sowieso das neue Zauberwort. Die Nischen werden ja gigantisch gerade, ne? Und die Leute können ja auch ganz krass Nische suchen jetzt und müssen nicht mehr auf große Verteiler oder sind nicht mehr auf große, also schon noch auf große Verteiler angewiesen, aber bei denen kannst du jetzt selber das Repertoire bestimmen.
Naja, genau. Du bist halt auch nicht mehr davon abhängig, ob das jetzt ein Label tatsächlich krass findet, was du machst.
Genau,
oder
genau.
Ob da jetzt irgendein Label A&R das cool findet. Nein, du lädst es ins Netz und wenn es eine Zuhörerschaft findet, dann hat der A&R da nichts mehr zu kamellen, sondern dann sieht er die Zahlen und denkt sich, okay, fuck, den muss ich sein.
Ja, ich war so
kannst du dir die Argumente ja selber schaffen.
Na, ich war letztens bei einer Jugendnachwuchswettbewerb und habe da mit Bands geredet. Und da ist mir auch aufgefallen, den Metal-Bands habe ich jetzt vor 5 Jahren, hätte ich jeder Metal-Band gesagt, ey, Alter, hör auf, so Metal, naja, da kann ich dir nichts zu sagen. Und jetzt gerade sage ich, wie allen anderen auch nur, mach auf jeden Fall dein Ding einfach und du musst nur so klingen, wenn du Geld verdienen willst, wie die großen Playlists, damit du in die Playlist reinkommst. Weil die Playlists nehmen immer nur das, was wie Playlist klingt. Und insofern kannst du eigentlich jetzt wirklich völlig frei in der kleinsten Nische einfach produzieren. Wenn diese Nische eine gewisse Art Anzahl von Followern irgendwo hat, reicht das völlig für diese Nische zu produzieren.
Ja, das muss sie ja nicht mal. Also die Nische kannst du dir auch selber schaffen, so ein bisschen.
Okay, das ist also aber Next-Level-Shit. Sich eine eigene Nische aufbauen.
Das Ding ist, für die Playlist zu produzieren, ist ja nochmal was anderes, als für die Nische zu produzieren.
Finde ich nicht.
Weil für die Playlist zu produzieren, da hast du ja dann auch wieder den großen Pool von Leuten, die das halt machen.
Ja, aber so klingt dann halt Metal aktuell oder so klingt EDM in dem Style momentan oder so klingt halt Modus Mio.
Was ich cool fand.
Wenn du in Modus Mio willst, dann weißt du halt, wie du klingen musst. So, du kannst da nicht mit einer Boom-Bap-Nummer ankommen und irgendwie anders rappen als die anderen. Das ist jetzt nicht unbedingt positiv oder ich finde es aber auch jetzt gar nicht negativ. Man muss halt dann zeitgemäße Musik machen, um in die zeitgemäßen Playlists reinzukommen. Und wenn du dein eigenes Movement aufbaust, ist natürlich immer am allergeilsten, aber es ist natürlich auch noch mehr Arbeit.
Naja, ich habe letztens hier schön gehört von El Guni, neuen Song rausgebracht, Einer gegen alle oder so hieß der. Richtig nice Ding auch eigentlich. Und da hat er die schöne Line gebracht, so dass das für ihn Playlist-Rassismus ist. Jeder, der anders klingt, fliegt raus.
Ja, klar.
Und
die Welt hat sich nicht geändert.
Hat sich damals nicht diesen Labels hingegeben hat, sondern es hat auch independent versucht. Und ist ja auch ganz gut durchkriegt. Ne? Er hat
ja, aber
so
jetzt,
250.000 Zuhörer auf
aber du willst Spotify. Aber du willst mir jetzt nicht erzählen, dass El Guni ganz anders klingt als die anderen.
Nein, das wollte ich ja gar nicht. Aber es ist halt einfach, er hat sich ja auch dieser Konvention nicht hingegeben.
Ja, was heißt, er hat sich denn nicht hingegeben? Das klingt auf jeden Fall schon viel konventioneller als viele Amateure. Lass uns mal Amateurmusik durchhören.
Ja, definitiv. Wenn du jetzt nochmal reinguckst, wie was ein Negromann macht oder sowas. Das ist halt natürlich immer noch die große Musikleidenschaft, die dann halt auch hintersteht und die halt dann natürlich auch in ihrer Nische bleiben und nie irgendwie die Mucke dann darauf auslegen, irgendwie größer zu werden, sondern sagen, ey, ich habe hier meine Fanbase, die ist treu, die supportet mich genug, als dass ich damit arbeiten kann und dann reicht mir das. Und das geht heutzutage halt auch alles so.
Der Musiker
kann
ja
natürlich den Weg wählen, wie du willst.
Musiker können ja quasi mit den monatlichen Hörern ausrechnen, wie viel sie verdienen.
Ja, genau, du hast das besser skalierbar auch irgendwo.
Ja. Ja, klar, das war in Zeiten von Labels anders, aber eigentlich hat sich auch wieder nichts geändert. Wenn du in die Playlist willst, musst du Playlist-Musik machen. Wenn du zu den Labels willst, musst du die Musik machen, die Labels wollen. Also eigentlich same shit, different toilet.
Ja, so ein bisschen. Bisschen in die Richtung, aber trotzdem eine größere Bandbreite und auch mehr Auswahl. Und,
also Nischmarketing.
Dass dann ein Fat Tony mit seiner Mucke es schafft, die Hallen zu füllen, die früher die Mainstream-Artists gefüllt haben, das ist halt, liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass Rap halt inzwischen einfach deutlich größer ist.
Ja, die Nische ist einfach groß geworden, ne?
Ja, genau. Und da halt einfach die Möglichkeit für mehr Künstler besteht einfach.
Aber dass, für dich ist doch auch, den Sound, den du hörst, ist ja auch quasi eine gewisse Art von Playlist. Du erzeugst ja eigentlich, jeder hat ja eine Art Playlist, so, ne? Und heute gibt's halt viele, viele coole Nischmarken, Markets, Nischmärkte. Hier sind wir wieder beim Business-Podcast Crossfade. Wir reden heute über Niche-Marketing. Lass uns mal zum Belly-Freestyle gehen.
Ja, alles klar. Dann gehen wir mal rüber zum unter eine Minute langen Belly-Freestyle. Belly-Freestyle, was sagst du zu diesem Part?
Cool, Elektro-Störgeräusche kommen immer wieder raus an der Stelle, ne? Cooler Pitch beim Singen ganz am Anfang. Da kommt da dieses eine reingepitchte Wort.
Ja, genau.
Das finde ich war eine lustige Idee. Coole Funk-Soul-Samples. Ich weiß nicht, ob man das allererste vielleicht ganz kurz erkennt, das was ganz am Anfang kommt. Aber ich weiß nicht, kann auch sein, dass ich mich da vertue. Irgendwie klingt das, aber cooles Soul-Sample. Vocals haben so einen markanten Raum. Es klingt halt wirklich wie so ein am Handy oder was weiß ich so. Es soll so ein bisschen dreckig klingen, glaube ich. So ein bisschen.
Ja, so ein bisschen distorted seine.
Ja, so ein bisschen Raum distorted. Also es klingt auf jeden Fall nicht nach einer professionellen Studioaufnahme direkt.
Soll ja wie ein Freestyle klingen, den man mal eben so nebenbei aufnimmt.
Genau, deswegen genau. Wie auf dem Handy im Raum angerufen oder sowas, ne? Wie am Handy aufgenommen in einem Raum. Und Ist mir Schwanz ist das neue Scheißegal. Die haben ja bei Haftbefehl auch immer irgendwie diesen neuen Ist mir Schwanz irgendwas. Hauptsache es kommt in Frankfurt an, haben sie doch bei Haftbefehl überall verteilt. Und der sagt das ja auch ein paar Mal auf dem Album Ist mir Schwanz. Sagt man das jetzt so?
Ich habe keine Ahnung, kann sein.
Ist dir Schwanz, ja?
Also wir haben damals immer gesagt, ist mir Latte.
Ist mir Latte, ja, dann sagt man das jetzt wahrscheinlich, ist mir Schwanz.
Ja, das ist so Latte, ey, da hatten wir wir haben ja früher eine Radio AG zusammen gemacht und da gab es einmal einen Interviewpartner, der hieß Andreas Latt. Und unser Reporter hat sich nicht mehr eingekriegt, weil ich mich im Beitrag einmal versprochen hatte und Andreas Latte gesagt hatte. Und unser Moderator musste dann diese Anmoderation, glaube ich, 30 Mal aufnehmen, weil er einfach sich nicht eingekriegt hat vor Lachen bei diesem Namen. Das ist hängen geblieben.
Ganz ehrlich, ist mir Schwanz.
Glaube ich dir. Naja, also ich finde auf jeden Fall, dieser Sound hat irgendwie so einen alten 70er-Jahre-Gangsterfilm-Charakter. Mit diesem Soul-Sample, was auch so ein bisschen irgendwie nach 70s klingt. Ich weiß nicht, ich war ja nicht da, aber irgendwie hat das für mich diese Assoziation im Kopf. Und der ganze Song wirkt für mich so ein bisschen wie ein Gangsterfilm einfach. Und wie so eine rauchige Kneipe und da sitzen die und irgendwie hat das so diesen Vibe für mich und ich finde das irgendwie ziemlich nice. Und dass der dann am Ende so aufgebrochen wird mit Marimba, dem berühmten Apple-Klingelton, der dann reinkommt und er muss dann ans Handy gehen und so, das ist irgendwie, zieht einen das total schnell aus diesem Film wieder raus. Und ich finde das, ich weiß nicht so genau, wie das im Album so zu verorten ist. Wir sind ja jetzt ziemlich genau in der Mitte des Albums und das ist halt einfach mal so ein kleines, lustiges Interlude mit drin, so eine Art Freestyle, den man. Ja, ich weiß nicht, auf älteren Alben hat man das öfter mal gehabt, dass da so ein Song mitten reinkam, der halt Freestyle genannt wurde, halt weil er einfach nicht so richtig in das, also der passt ja nicht so richtig, er erzählt ja jetzt nichts Großartiges oder hat jetzt großen Ausdruck, sondern es ist einfach ein Song, der so ein bisschen einfach lustig ist, so einfach Spaß macht und das finde ich eigentlich ganz cool und dass der hier noch unter einer Minute lang einfach mal so ein bisschen die Spannung aus dem Album nimmt und einfach so ein bisschen einen Vibe wieder mit reinbringt, finde ich irgendwie sehr angenehm.
Ja.
Ich glaube, damit ist der auch ganz gut besprochen. Ne? Also mit dem, was du gesagt hast und dann meinem Monolog.
Und deinem Monolog, ja.
Man kennt es. Gehen wir zu
200.
Nein. Davon kommt noch ein Song, wo ich jetzt gerade am Struggle mit der Nummer ausspricht. Dai Majin.
Ja, krieg ich zweimal, bitte einmal scharf.
Guten Hunger. Ja, der Dai Majin, habe ich gerade nachgelesen, ist eine Figur aus einem japanischen Film, welche hier so ein bisschen Otikimo darstellt. Und mir fällt gerade auf, wir haben bei Geist noch nicht darüber geredet. Im Prolog und auch später dann wird ja immer wieder von einem Geist gesprochen, den die gesehen haben und den hat dann der andere auch gesehen und der war gar nicht unecht und so weiter. Und mit diesem Geist meint OG Kimo auf diesem Album so sich selber und seine Darstellung auch nach außen und so ein bisschen, weil er halt ja so ein brachiales Erscheinungsbild halt auch hat. Und der Geist ist quasi dann so sein Sinnbild von sich so gesehen und der Daimajin ist halt wieder auch hier so ein Bild von diesem Geist so ein bisschen, den er darstellen möchte, um das jetzt einmal kurz nach hinten reinzupacken. Hier Geist 15 Meter groß, schwerelos, totes Lächeln und große Ketten wie Seemannsknoten. Wenn er will, ist jeder tot. Genau. Das ist diese Naturgewalt, die er da einfach auch immer wieder ja durchscheinen lassen hat in dem Album bisher schon. Ja, ich finde diesen Song richtig geil. Irgendwie in den Parts also du kannst gleich gerne reinkommen, wenn ich irgendwas Dämliches falsch sage, aber ich wollte jetzt einfach mal kurz zusammenfassen, wie ich die Produktion hier auch sehe, so ein bisschen, weil in den Parts wirkt das für mich schon so ein bisschen düster natürlich, aber auch so ein bisschen boom-bappig, auch von den Drums her und so weiter, hat das sowas, auch sehr viel Distortion irgendwie drüber. Und dann in der Hook ist es dann aber plötzlich so ein bisschen moderner, bisschen afro-trappig fast schon, oder halt so ein bisschen trappig auf jeden Fall wieder angehaucht mit diesem leichten Gesang und diesem, fast schon mumbleden auch so ein bisschen mit drin. Irgendwie fand ich das sehr, sehr interessant in diesem Song, dass einfach diese beiden Stile so zusammengepackt werden, aber das irgendwie trotzdem sehr, sehr gut funktioniert.
Also ich höre jetzt gerade nochmal rein, Afro-Trap habe ich gar nicht gehört.
Ja, nicht Afro-Trap, ist vielleicht der falsche Ausdruck. Nein, ich meinte jetzt so diesen modernen
Trap.
Gesangs-Trap-Sound. Den meine ich. Also Afro-Trap ist, glaube ich, das falsche Wort gewesen.
Glaube ich auch.
Eindeutig das falsche Wort. Es tut mir leid.
Ja, ist angenommen, die Entschuldigung.
Danke.
Also es ist eine super simple Melodie. Ich finde alles zeitgemäß von dem Album. Also sie haben da schon ein sehr zeitgemäßes Album gemacht. Auch hier ist das Sample, finde ich, wieder sehr cool. Beat sitzt geil laid back. Das, was du mit Boom-Bap-Drums meinst, kann ich auf jeden Fall ein bisschen nachvollziehen. Fangvater Frank hat irgendwie eine ganz coole Art, Drums zu setzen. Die sind, ich habe es jetzt nicht wirklich gecheckt, aber ich habe so das Gefühl, die sind auch so ganz leicht versetzt, ein bisschen geschoben. Also da hat jemand mit richtig viel Liebe zum Detail gearbeitet. Viele Effekte sind da auf der Stimme, was es auch cool macht, was ja richtig gut. Produktion insgesamt super. Richtig, richtig gut produziertes Album. Hört sich einfach gut an. Ich habe das gestern Abend hier im Studio gehört. Ich fand es einfach gut gemacht. So. Viele interessante Arrangement-Effekte finde ich noch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mag den Song gerne. Ich bin immer, inhaltlich tue ich mich immer so ein bisschen schwer, weil ich halt, wie gesagt, diese Welt nicht kenne, die er da so ein bisschen auch beschreibt und auch oft halt einfach auch nicht so ganz hinterherkomme mit dem, was er meint, weil er einfach auch Bilder aufmacht, die ich noch nicht so richtig greifen kann. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Und da sind halt auch viele Worte drin, die ich erstmal nachlesen muss, was das bedeutet. Genau, deswegen.
Ja, mir ist das alles zu Amerika zu drüber. So, weiß ich nicht. Kenne ich auch nicht die Welt.
Ja, aber er hat ja auch immer wieder dieses typische zwischen selbstreflektiert und immer noch diese brachiale Gewalt, die auf der Straße dann wirkt. Hört man ja auch immer wieder durch in den einzelnen Zeilen. So, denkt ihr, ich knock niemand, nur weil ich Wort geschrieben habe? So nach dem Motto, so ja, ich kann mich intellektuell irgendwo auch damit auseinandersetzen, aber es ist halt trotzdem immer noch dieses Brutale, was damit reinspringt und er ist immer noch irgendwie nicht so ganz weg von der Straße. Und das schwingt halt immer wieder durch. Da kann ich jetzt natürlich nicht allzu viel zu sagen, weil wie gesagt, ich kenne diese Welt halt einfach nicht.
Ich weiß aber auch nicht genau, welche Welt das hier ist. Es ist ja alles auch so ein bisschen, es ist ja sehr irgendwie schon lyrisch, obwohl es sehr aggressiv und so sehr, sehr brutal ist, ist jetzt auch keine Realität oder sowas, über die hier gerappt wird. Ich weiß gar nicht genau, worum es geht. Es geht einfach nur darum, dass ein Typ richtig hart ist.
Ja, es ist ein Representer auch wieder und es ist halt auch, das Album ist ja auch Straße auf gewisse Art und Weise.
Irgendwie
und
schon, aber ich erscheine zwischen weißem Rauch, greift das Eisenbrecht die Scheibe auf und steige in die Crib. Ja gut, da redet er über einen Raub oder sowas, ne?
Ja, also für mich hat das Ganze so ein bisschen Kendrick Lamar Anleihen immer wieder. Er hat noch nicht so ganz diese Selbstreflexion mit drin, aber es kommt auf jeden Fall so ein bisschen an das Storytelling auch ran, was Kendrick ja auch immer wieder auf seinen Tracks mit drin hat. Wir haben ja hier auch schon mal über Art of Peer Pressure gesprochen, wo er natürlich auch so ein bisschen struggelt mit dem, was er früher abgezogen hat mit seinen Kollegen und auch seine Straftaten da beschreibt. Allerdings wirkt Kimo noch nicht so weit zu sagen, dass das alles ein Fehler war und dass er das nicht so sehen würde, sondern dass er sich selber immer noch so ein bisschen in dieser Situation sieht. Aber da darf man natürlich in der Kunst auch nicht alles viel zu ernst nehmen, weil natürlich beschreibt er hier den Geist, der ihn natürlich auch als diese Naturgewalt darstellt. Und
das ist auch irgendwas Abstraktes, das ist so ein bisschen Rollenspiel, Fantasy-Spiel, da bin ich raus, ich check das alles nicht so genau. Aber geile Produktion, also das kann ich wirklich sagen.
Auch eine
so
geile Attitüde einfach auch.
Ey, also was die soundtechnisch abreißen, die beide, er mit seiner Stimme und sowas, richtig gut. Ich meine, ich muss ja auch nicht alle Lyrics fühlen oder irgendwie alles verstehen, so, aber so vom Handwerklichen sind die beiden Jungs echt top.
Ja, absolut, also es ist auf jeden Fall ein, naja gut, also ich würde sagen, inhaltlich können wir uns jetzt um den nächsten Track mal scheren, weil 2016. Das ist wirklich eine Bombe.
Ja, da haben wir wieder ein bisschen mehr Inhalt. Ne? Da geht's schon um einige Sachen.
Kommen wir jetzt mal zu dem Song, auf den ich die ganze Zeit jetzt schon warte. Viel Spaß mit 216 und hört euch den bitte auf jeden Fall an, bevor wir den besprechen, weil der Song ist es definitiv wert, vielleicht auch mit Video.
Ja.
Also den kannte ich tatsächlich auch schon vorher, weil der in einigen Podcasts auch schon besprochen wurde, weil das halt einfach ein Wahnsinnswerk ist und absolut kranker Storyteller, also für mich mit Abstand auch das beste Lied auf dem Album und
ja, ist schon ziemlich feier. Also.
Pure Gänsehaut, dieser Song, ja. Pure Gänsehaut.
Also krasse Auseinandersetzung mit dem Thema Rassismus.
Ja, auf jeden Fall und natürlich aus seiner Sicht. Was ich spannend finde bei dem Song, es gab ja damals in der Bürgerrechtsbewegung, also in Amerika zwei Lager. Es gab einmal das Lager rund um Martin Luther King, die ja den friedlichen Widerstand gesucht haben. Und dann gab es das Lager rund um Malcolm X, der ja zu Gewalt aufgerufen hat und zum brutalen Widerstand. So. Und OG Kimo geht hier so ein bisschen den Weg von wegen, dass es halt nichts gebracht hat, diesen friedlichen Widerstand zu gehen und dass er wahrscheinlich selber so ein bisschen auch eher die Gesinnung von Malcolm X widerspiegelt. Auch weil er die Bilder, die er damals bedient hat, hier wieder auftut mit den Hausnigger und dem Feldnigger. Im Sinne von, der Hausnigger ist der in der Gesellschaft besser gestellte und die Feldnigger sind halt die, die in den Vororten wohnen und unten sind und so weiter und so fort. Und dann geht's ja auch hier um diese Daniel Aminati Leute, die krass, sich die, ja. Die sich die Locken aus den Haaren rausglätten, um besser reinzupassen, was ja beispielsweise auch eine Beyoncé tut und so weiter, die dann halt einfach versuchen, in dieses Schönheitsideal der weißen Bevölkerung reinzukommen, um halt irgendwie deren Privilegien mitnutzen zu können. Und er sieht das Ganze halt als das Problem an, dass die einfach nicht zu dem stehen, was sie halt sind, sondern halt versuchen, sich etwas anderem anzubiedern, was halt nicht definitiv besser sein muss. Und ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich natürlich eigentlich eher einen pazifistischen Weg gehen würde. Aber ich kann natürlich das auch überhaupt nicht bewerten, weil ich bin so einer von diesen privilegierten weißen Männern so und kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, was er meint, wenn er sagt, so ja, du kommst nachts, also der letzte Part, wo der Beat auch quasi komplett aussetzt und wo er dann einfach nur von dieser Polizeikontrolle spricht und von diesem, ja, vorurteilsbehafteten Polizisten, der diese gesamte schwarze Volksgruppe quasi als, oder Volksgruppe, Ethnie, ich weiß nicht genau, was da der richtige Ausdruck wäre, Bevölkerung auf jeden Fall, alle so als einen Komplott sieht und das nicht will und das, weil seine Tochter halt jemanden von denen geheiratet hat, beziehungsweise mit dem Kinder hat, zahlt er das jetzt allen heim, weil er das nicht ertragen kann und so weiter. Das ist halt schon sehr krass und das ist halt dann hier, entweder küsst du die Motorhaube vom Streifenwagen oder guckst, wie weit dich deine Beine tragen und dann lauf halt und dann ballert der Beat wieder rein und du,
ja, ist schon
du hast halt überhaupt, also ich habe persönlich kein Bild, wie das ist oder keine Vorstellung davon, deswegen kann ich das vielleicht auch nicht so ganz bewerten, was das in einem auslöst.
Ja, also ich habe genau wie du hier als erstes unter 216 unter dem Titel stehen, was kann ich als weißer Mittelschichtsmensch wirklich dazu sagen, so. Das ist ja irgendwie schwer. Also er setzt sich da mit einem sehr krassen Thema. Ich persönlich möchte hier nochmal Andreas Bader zitieren, nur die Knarre löst die Starre. Also ich kann da mit OG Kimo auf jeden Fall mitfühlen. Auch das wenn
ist immer gut, RAF-Zitate zu bringen und dann die in keinen Kontext zu stellen.
Die in anderen Kontext zu rücken. Nur die Knarre löst die Starre, finde ich eins der besten Zitate der letzten 100 Jahre. und ich glaube auch,
dass... Ich distanziere mich hiermit offiziell von den Verbrechen der RAF.
Ich glaube, da ist auch viel Wahres dran. Wenn du dir die Revolutionen in Staaten anguckst, ist, glaube ich, nur Indien das einzige Beispiel von einer kompletten Bevölkerungsbewegung. Meistens ist es eine kleine Elite, die mit Waffen und mit schneller Aggression sich einen Staat unter den Nagel reißt. Naja, in Deutschland klappt ja das natürlich auch.
Drin.
In Deutschland klappt das natürlich auch, wenn sich Nazis wählen lassen so. Und wenn es den Menschen richtig verkauft, sperren sie sich sogar selber ein. Aber ich war immer ein riesen Dead Press Fan als weißer Junge und habe quasi alle, habe ich doch hier noch im Flur stehen, die ganzen Vinylplatten von Dead Press so. Also ich war immer in dieser ja, ich habe mir immer diesen Kampf, den die austragen müssen oder ausgetragen haben. Und bei uns sind das ja so ein bisschen andere Wunden. Bei uns laufen sehr viele Schwarz-Weiß-Dokus von Guido Knopp abends, weil wir ganz viel von unseren Vätern aufarbeiten müssen oder von unseren Großvätern, ne? Oder auch Großmüttern, die in einer ziemlich dunklen Zeit wer weiß was alles gemacht haben. Und es gibt sehr viele Dokumentationen über diese dunkle Zeit, wo wir Deutschen wirklich alles, was man falsch machen konnte, mit falsch gemacht haben. Und da haben wir auch ein ganz großes Aufarbeitungspotenzial. Und ich konnte mir das nie vorstellen. Wie ist das, wenn dein Großvater wirklich ein Plantagensklave war So, weißt du, mit was für einer Attitude, mit was für einem Geschichtsbild gehst du da dran? Und natürlich diese Black Excellence, die man da bei Jay-Z und Puff Daddy, obwohl ich bei diesen Jungen auch manchmal ein bisschen den Daniel Aminati-Eindruck habe, aber diese Black Excellence, oder ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt oder sowas, aber dass diese, ich spreche jetzt mal für die Männer, ich kann vielleicht eher für die Männer reden, aber dass diese Männer mit diesem Konflikt, dass ihr Vater oder vielleicht der Großvater ein Sklave war, damit sich auseinandersetzen zu müssen und dieses Unterdrücken quasi in der Genetik, es gibt ja diese ganzen Forschungen, dass Angst bei uns in der Genetik gespeichert wird, dass die sich damit auseinandersetzen, dass viele ihrer Verwandten Sklaven gequält wurden. Wow, ist das ein schweres Erbe, was man da antritt. Und ich finde es sehr gut, dass er sich damit auseinandersetzt. Ich will hier nicht zur Gewalt aufrufen oder sowas, aber ich kann auch eine etwas härtere Einstellung zu diesem Thema definitiv verstehen und vertreten. So, ich kann mich nicht in diese Lage hineinversetzen. Mein Opa hat Schäden im Krieg von sich getragen, so und alles, ne? Da haben wir auch ganz viele Traumata mitbekommen von unseren Familien, so. Da war ja auch, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Aber wenn dein Vater oder dein Großvater wirklich so ein Sklave war und der wurde misshandelt in der Sklaverei, boah, mit was setzt du dich als Junge? Boah, es ist ja, ne, es ist unvorstellbar für mich, dieser Punkt. Und insofern kann ich solche krassen Abreaktionen oder dieses Thema mal rauslassen und auch einen wirklichen Hass, ganz ehrlich, da wirklich mal einen Hass, der jetzt vielleicht auch gar nicht auf Menschen, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass OG Kimo jetzt persönlich uns hassen würde oder sowas, nee. Aber einfach diese Wut, die in einer ganzen Generation gespeichert ist oder war, ne, mit sowas mal ein, da müssen wir, glaube ich, auch wir privilegierten weißen Männer müssen da, glaube ich, auch noch mehr Verständnis für entwickeln, dass es natürlich ganz klar ist, dass Leute da ja ganz klare Haltung beziehen und einfach sagen so, ey, und dieses Jesus-Zitat ist richtig gut geflippt hier, ne? Wenn dich einer schlägt, halt ist auch Jesus, oder? Wenn
ja, dir genau. Einer auch. Ja, Jesus halte die andere Wange hin, genau. Was ja, also ich glaube, er wählt hier einen ganz guten Weg, weil er halt einfach nicht die Brutalität der Gewalt wählt, sondern er wählt ja hier die Brutalität der Sprache. Und hat ja ganz, ganz strikte Bilder, ganz viel Beleidigendes natürlich auch mit drin und ganz viele harte Worte einfach. Und das trägt er halt über seine Stimme und also, seine Attitüde auch mit raus,
was er
obwohl
macht,
er ja selber nie so richtig ausbricht.
Was er macht, und das bin ich ja als linker, harte linke Socke, habe ich mir ja schon oft genug hier im Podcast geoutcastet.
Genau.
Hell yeah!
Sehr gut.
Caroline! Habe ich mich oft genug geoutet. Das ist ja auch das, was ich oft den Leuten vorwerfe, dass sie einfach sich zu krass anpassen und nicht gegen ganz viele schlimme Themen sind, wie irgendwie schlechte Geldpolitik in Deutschland oder sowas oder Antiterrorgesetze, die uns ja jetzt gerade auch irgendwie einholen mit Ausgangssperren und sowas.
Ja, das sind ja Seuchenschutzgesetze, das ist ja was ganz anderes.
Ja, aber es hat alles irgendwie eine ganz unheimliche Komponente, die da gerade zusammenzieht. Und das, ich werfe ja auch immer den Leuten vor, dass sie sich da nicht stark genug platzieren. Und dieser Vorwurf an seine Leute, da höre ich ja auch einen ganz krassen Vorwurf an ganz viele, die er vermeintlich, ich weiß nicht, seiner Community, wie man das nennen soll, aber
eigentlich auf der gleichen Seite stehen müssen.
Die eigentlich mit ihm da sein müssen, ist für ihre Privilegien, ist für ihre Vorteile überhaupt nicht machen und überhaupt nicht die Geschichte laut aufarbeiten wollen. Das ist ja so ein bisschen auch in Deutschland, dass die ganzen Firmen echt immer gezwungen werden müssen, mal zu erzählen, ey, wie war das eigentlich bei euch mit den Zwangsarbeitern im Dritten Reich? So, könnten wir da mal was drüber erfahren, ob in der Schuhproduktion da gut behandelt wurde, ne? Und
ja,
dass sich diese Community nicht geschlossen hinstellt und sagt so, Moment mal, ne, jetzt erzählt doch mal, was ihr mit unseren Großvätern gemacht habt, so, ne, oder mit unseren Großmüttern, so. Und diesen Vorwurf und mit dieser Frustration auch leben zu müssen, das so zu sehen, dass die eigenen vermeintlichen Kollegen bei der Sache, die eigenen Leute, die mitziehen müssten, da nicht helfen, nicht mitgehen, das würde bei mir auch eine riesen Frustration, glaube ich, auch auslösen.
Ja, ich kann die Passage nochmal vorlesen. Sag mir, warum schmücken sich Niggers aus dem Haus mit Goldketten, so als wären sie auch nur einen Tag auf dem Feld gewesen? Meine Art von Nigger plottet jeden Tag. Deine Art von Nigger hofft auf einen Plan. Wegen euch kämpfen wir doppelt hart. Ja, Daniel Aminati, Niggers glättet euch die Locken aus den Haaren. Ihr habt nichts begriffen, denn es ist egal, wie viel Summe ihr macht, ob ihr Trappen seid oder ob ihr einen Uniplatz habt. Mit dieser Farbe stehst du automatisch unter Verdacht. Und wer das nicht rafft, verschwendet unnötig Platz. Oder einfach merkst so diese Frustration darüber, dass einige Leute in seinen Augen dem in den Rücken fallen und den für sich einfacheren Weg gehen, anstatt etwas zu verändern, einfach sich selber zu verändern und sich selber mehr anzupassen, dass er das halt nicht akzeptieren kann. Das kann ich nachvollziehen irgendwie auch und finde es auf jeden Fall auch krass, diese Sichtweise hier mal so zu zeigen. Und du hast ja hier stehen ja quasi diese beiden Philosophien nebeneinander, weil Mandela beispielsweise, ein ganz großes Beispiel, hat es ja geschafft, die Apartheid zumindest offiziell zu beenden in Südafrika.
Ja, zu was kann man natürlich darüber
reden, dass da immer noch die Schwarzen teilweise in den Slums wohnen und dass die Weißen immer noch abgeschottet teilweise in den Siedlungen da wohnen, aber es ist auf jeden Fall schon mal besser geworden, definitiv. Und der hat ja immer den Aspekt Frieden und Friedlichkeit nach vorne gepackt und natürlich auch selber stark darunter gelitten. Hier 3 Jahrzehnte lang gefangen, der hat ewig im Knast gelebt und so weiter, bis das sich verbessert hat und er wurde auch gefoltert ohne Ende und so weiter. Hat ja aber nie irgendwas selber dagegen unternehmen wollen und es gibt einen sehr eindrucksvollen Film, nachdem er nämlich, also ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber den kennen bestimmt auch einige hier, nachdem er nämlich die Regierungsmacht übernommen hat in Südafrika, gab es kurz danach die Rugby-WM in Rugby oder Football? Ich glaube Rugby. WM in Südafrika selber halt. Und das ist ja eigentlich ein weißer Sport gewesen. Und ganz viele Schwarze haben ja gesagt, verbiete denen das, den Weißen da mitzumachen und lass eine schwarze Mannschaft da aufstellen und denen die vorführen und so weiter. Aber er hat halt gesagt, so, wir wollen uns doch nicht auf die gleiche Stufe begeben, wie die Weißen sich mit uns auf eine Stufe quasi begeben haben. Und wollen jetzt nicht die gleichen Fehler wieder machen, sondern wir versuchen eine inklusive Gesellschaft hier aufzubauen, die halt die Weißen genauso respektiert wie die Schwarzen und damit dürfen die auch ihre Sportart haben und dann hatten die auch zum Glück einen schwarzen Sportler mit in diesem Team und haben am Ende diese Rugby-WM halt auch gewonnen, was das einzige Mal in der Geschichte des Landes, glaube ich, dann auch war, wo du dann einfach diesen Zusammenhalt, wird in dem Film auch dargestellt, ich weiß jetzt nicht, wie historisch korrekt der ist, aber ich habe das mal nachgelesen, das ist wohl schon auch so passiert, dass dann so ein bisschen die Gesellschaft zusammengerückt ist und dass dadurch dann auch dieser Hass der schwarzen Gesellschaft auf die eben dort ansässige weiße Gesellschaft auch so ein bisschen nachgelassen hat, weil er einfach versucht hat, da irgendwie beide an einen Tisch zu bringen. Und wenn du jetzt diesen Weg, den er da ja, diesen Hass, den er ja aufgebaut hat und so weiter durchziehst, dann änderst du ja im Endeffekt nichts, sondern drehst ja nur die Vorzeichen um. Und damit muss man natürlich dann auch vielleicht darüber diskutieren, ob dieser friedliche Weg nicht vielleicht einfach der langfristig bessere oder der langfristig nachhaltigere
Weg ist.
Wenn die andere Seite
dann nicht weiter Gewalt ausübt, klar.
Ja, natürlich. Also es ist definitiv der anstrengendere und längere Weg und wie du meinst, ja, ne, nur die Knarre löst die Starre, ist ja nicht unbedingt der Fall, aber die Knarre macht es auf jeden Fall schneller. Aber die Frage ist, wie nachhaltig macht die Knarre das?
Klar ist die Frage, wie nachhaltig, aber wie agierst du gegen jemanden, der die Panzer hat, der die Knarre quasi immer auf dich richtet? So, du kannst, wenn du den friedlichen Weg gehst, kämpfst du halt gegen den, der die Waffen hat. Und der andere nutzt sie. Und das kannst du auch bei Gandhi sehen. Die Waffen wurden auch gegen Gandhi genutzt. Die haben nur irgendwann gesagt, wir können jetzt
nicht. Wurden auch gegen Martin Luther King genutzt. Ich meine, der wurde ja auch erschossen am Ende. Ne? Das
genau.
Siehst du immer wieder.
Siehst
oder
ja. Halt die
John
Wange
F. Kennedy,
hin.
Der sich ja auch eingesetzt hat damals für die Black
also
Community,
insofern
und der
ist,
auch erschossen wurde.
Wir können festhalten, Toleranz und Verständnis füreinander ist natürlich immer der goldene Weg und das sollte immer gemacht werden. Grundsätzlich kann man aber rein so staatsphilosophisch schon drüber nachdenken, ob der friedliche Weg oder der Gewaltweg, wenn du dir die französische Revolution oder verschiedene Revolutionen in der Geschichte anguckst.
Ja, aber auch die französische Revolution ist ja sauschnell wieder gescheitert, weil einfach die Entwicklung nicht nachhaltig war. So, die haben dann die Könige alle umgebracht und am Ende standen sie in einem Machtvakuum da und wussten nicht, was tun wir jetzt.
Ja.
Und dann haben die Leute, die Revolution damals angeführt haben, angefangen, einfach genau das
jetzt
gleiche wie die Könige
jetzt
tun,
können wir,
halt unter der anderen
jetzt können
Intention
wir über
hinter.
Weimar reden, da ist es nach einer
ja, aber
Gewalt-
nenn mir einen gewaltvollen Umsturz, der wirklich nachhaltig funktioniert hat, wenn man nicht nachhaltig dann was angepackt hat. Das gibt es nicht.
Naja,
so, selbst wenn du dann die Niederlage des Deutschen Reichs dann im Krieg
gewaltvolle
oder so siehst,
Umstürze ne? gab es immer so, ne?
Ja, natürlich gab es die immer, aber die waren nie von langer Dauer.
Naja,
die haben
das,
nie durchgehalten.
Halt, also Moment. Bevor wir jetzt zum Historiker-Podcast sind, lassen wir das jetzt einfach mal so offen im Raum stehen. Wir können da gerne nochmal demnächst drüber streiten. Ich gehe fest davon aus, dass es viele Gewaltregime gibt, die bis heute gut funktionieren, die sich mit Gewalt an die Spitze gebracht haben.
Die, ja, aber die halten sich da ja nur mit Gewalt an der Spitze auch wieder.
Ja, das halte ich für ein bisschen weite These und auch Amerika bombt die ganze Welt kaputt, damit die Demokratie weiter für alle lebt. Ne? Also jedes Mal wird
ja,
die Demokratie...
Ja, das hat ja auch super funktioniert bisher.
Ja, wir leben ja so seit 70, 80 Jahren. So,
ja, die bomben
ne?
sich durch und sorgen
naja, gut,
dafür, dass
als
jetzt
erstes
in diesen
Mal,
Gebieten die
also,
Leute da
also wir,
wegfliehen müssen
wir
und so
rutschen,
weiter,
wir
weil
rutschen.
Die da auch wieder ein Machtvakuum hinterlassen
genau,
haben.
Genau, aber
also
wir rutschen ab. Erstmal sind wir Demokraten, weil wir kaputt gebombt wurden. So, ne? Wir mussten erstmal von Hitler gerettet oder auch Hitler musste uns ausgetrieben werden, damit wir demokratisch werden können. Weil vorher war eine friedliche demokratische Regierung gegründet worden und die ist von einem Diktator friedlich zerstört worden. So. Der hat vorher mal einen Gewaltversuch gemacht, der hat nicht geklappt und später hat er sie quasi friedlich zerstört, die Demokratie. und hat dann alles an den Abgrund geführt und dann musste Deutschland einmal zerstört werden, damit es wieder demokratisch wird. Und da ist
Theorie. Woran lag das damals? Ne? Das siehst du ja auch wieder. Damals hat man ja auch versucht, den harten Weg zu gehen mit den Verträgen von Versailles und so weiter, wo man die deutsche Bevölkerung dann wirklich bestraft hat.
Bevor ich jetzt
nur deswegen Hitler ja überhaupt diesen friedlichen Weg gehen.
Ich gebe dir recht. Meine Oma wird immer sagen, Versailles war das Schlimmste, was es hier gab. Aber halt, da will ich jetzt nicht zu tief.
Ja, hat man ja auch eingesehen. Deswegen hat man ja nach dem Zweiten Weltkrieg das nicht wiederholt.
Naja, aber gezahlt werden musste er ja trotzdem. Ne? Also es ist ja 2005 die letzte Rate überwiesen worden.
Man hat Deutschland trotzdem, ich habe da letztens noch eine Doku drüber gesehen, die Vergleiche, wie es in Deutschland nach dem Krieg aussah und wie es beispielsweise in England nach dem Krieg aussah. Weil England ging es richtig kacke und die Deutschen haben halt ein Konjunkturprogramm nach dem anderen bekommen.
Naja,
und
waren es war der Marshallplan, der nannte sich Marshallplan.
Ja, die waren dann in den 50ern schon wieder auf einem Wirtschaftsniveau, das vor dem Krieg lag.
Ja,
und die Engländer haben Ewigkeiten noch gestruggelt damit.
Okay, also ist schon wenn wir jetzt kurz reingehen, musst du aber auch sehen, dass Mercedes zum Beispiel 1945 nach Kriegsende 500% höheren Aktienwert hat als vor dem Krieg. Die deutsche Industrie war nach dem Krieg kaum getroffen. Die deutsche Industrie war schon am Anfang der 40er Jahre in Bergwerke ausgeladen worden. Was zerstört war, waren Wohnbereiche. Die deutsche Industrie hat 1945 so viel produziert wie in keinem Kriegsjahr vorher. Das heißt, das Wirtschaftswunder, ich könnte mir jetzt einen Verschwörer-Podcast draus machen, aber also, dass sich jemand später mit dem Wirtschaftswunder geschmückt hat, ist nicht ganz richtig. Also wer sich mal dafür interessiert, guckt sich bitte die Aktienkurse großer deutscher Unternehmen in den 40er Jahren an. Das wahre Wirtschaftswachstum war natürlich schon mit der Krieg, weil so viel wurde danach nie wieder produziert in Deutschland. Und es wurde bis auf die letzte Patrone bezahlt. Jetzt sind wir aber sehr weit abgerutscht. Ich muss gleich nach Hause. Und bevor wir uns jetzt hier in gefährliche historische Kontext, ich möchte hier nochmal sagen, dass alles, was damals passiert ist, eine unglaublich schreckliche und abartige Sache ist. Und dass ich natürlich immer dafür bin, dass Toleranz und der Dialog in der Gesellschaft ganz oben stehen soll. Und wenn ich mal Flapsi einen RAF-Kommentar oder ein RAF-Zitat verwende, dann möchte ich schon darauf hinweisen, dass halt die Gefahr besteht, dass wenn nicht einer Gewalt ausübt, dass sich nie was ändert. Und das ist so. Aber Gewalt grundsätzlich natürlich verurteile. Können wir jetzt zum nächsten Song,
bevor ich noch einmal kurz die Community fragen, wer von euch kennt Guido Knopp noch? Und eben meint es mit den Tokus. Ich glaube, ZDF History ist das nicht so. Ich glaube, das ist mehr so Phoenix oder N24 Hitler-Dokus aus Amerika über die UFOs, die angeblich Hitler schon gebaut hat. Und
was
so,
denn? Ne? Was meinst du? Was sind die UFO-Dokus?
Ja, es gibt da so Dokus drüber, ob Hitler damals UFOs gebaut hatte oder sowas.
Ja, aber das ist ja so Trash, ne?
Ja, meine ich ja, aber das sind, glaube ich, eher die unsere Generation guckt und nicht die hochwertigen ZDF-History-Guido-Knopp-Dokus.
Ach so, meine Generation hat die hochwertigen Dokus geguckt, wo man sich dann...
Ja, ich gucke auch noch die hochwertigen Guido-Knopp-Dokus, aber ich glaube, ich bin da auch relativ alleine.
Ja.
Naja, Freunde haben mir erzählt, man trifft sich wohl zum Kiffen und guckt sich dann diese Dokus an.
Okay, krass, ne, das haben wir nie gemacht.
Ja gut, dann lassen wir jetzt kommen wir leider in die Phase, wo die Songs länger werden. Wir haben hier nämlich ein Album mit 13 Songs auf 34 Minuten, heißt, da sind sehr viele sehr, sehr kurze Songs bei, aber jetzt hatten wir gerade 3:13, jetzt haben wir noch 2:43, 3 Minuten, 3 Minuten 2 und 5 Minuten 12. Genau, das wird jetzt spannend, aber
das schaffen wir gehen 10
jetzt Minuten. Mal in Neuner rein. Okay, Neuner, was ist deine Meinung zu dieser Produktion?
Ich habe hier nicht mehr so viel aufgeschrieben, es war jetzt nicht mein Track. Ich finde ihn aggro, hier ist auf jeden Fall, jetzt gibt er richtig Gas, so, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen auch so Gewaltkino, was jetzt kommt. Ich habe mir hier nur noch Textzitate ausgeschrieben, ich bin ja gar nicht mehr groß auf Eingang. Ich habe hier Informant wegen Instagram, habe ich mich kaputt gelacht. Und die Hook, finde ich, erinnert mich krass an ODB irgendwie. Hatte ich so ODB-Vibes. Ansonsten, ist jetzt böse, aber so ein bisschen generisch fand ich das Ding.
Ja, also ich fand den Einstieg cool, weil er ja irgendwie so aus dem Nichts einsteigt in den Song so ein bisschen, auch ohne Drums oder so, dass die dann später einsteigen. Das ist natürlich ein Klassiker, aber das fand ich hier gut gemacht auf jeden Fall. Aber ja, so ganz hat mich das Ding auch nicht abgeholt. Ich fand jetzt den Beat auch nicht so angenehm und irgendwie war ich aber auch, stand ich auch in dem Moment immer noch so ein bisschen sehr unter dem Eindruck von 216 einfach, weil, und dann kommt dieser Song und deswegen ist da nicht so viel hängen geblieben bei mir jetzt auch.
Also ich würde jetzt fast sagen, lass uns einfach weitergehen, weil 216 war so stark, jetzt lass uns nicht zu viel über Neuner reden.
Nee, auf keinen Fall. Gehen wir zu Sinnmann.
Ja.
Kann man das schon Liebessong nennen? Auf seine Art und Weise vielleicht wie bei Tarek letztes Mal auch so ein bisschen ein Verquerer. Liebessong so ein bisschen, aber er hat kein Herz, er ist der Zinnmann aus Zauberer von Oz. Ja. Ja, genau.
Das ist Zauber, ja,
das
von
ist
Ost,
diese,
ne?
Diese, also der ist genau, eigentlich aus Blech im Original und der will seinen hohlen Brustkorb mit einem Herz füllen. Das ist der Zinnmann aus Zauberer von Oz.
Also hier produktionstechnisch ist es wirklich aus einem Guss gemacht, das finde ich auch schön. Super viel Distortion drin. Es ist ein super dunkler, ja, Vibe. Das sind irgendwie nur so der wirklich sehr düster Stimme, gut produziert, geil getragener Vibe. Die Drumfills sind ultra hart verzerrt, die reinkommen. Aber irgendwie geht's noch. Mhm. Vinyl Noise ist super laut. Also Distortion, Noise und Darkness sind irgendwie so das Rezept
für dieses Album. Ja, auf jeden Fall. Also das ist also auch ein krasser Track irgendwie so. Ich finde halt vor allem auch das Intro sehr geil gemacht, weil das ja ewig braucht, um reinzukommen. Und dann so ganz ruhig und dann sowas wie hier fühlt sich an, wie ertrinken sie, erfüllt alle 7 Sünden in einer Nacht, so irgendwie sehr cool gemacht einfach und ja, einfach dieses abgestumpfte, was er irgendwie aus seiner aus seinem Leben mitgenommen hat, was er dann irgendwie nicht so ganz, ja, weiß ich nicht, in eine Gefühlswelt umwandeln kann, aber vielleicht verstehe ich den Song halt auch einfach falsch. Aber so wirkt er für mich halt einfach, dass er sich nicht so richtig öffnen kann anderen gegenüber, weil er halt eben aus dieser dunklen Welt rauskommt und deswegen mit diesem Misstrauen quasi, das wurde ihm anerzogen und deswegen, ja, lebt er das jetzt auch so weiter. Er hat kein Herz, er ist der Zinnmann. Genau.
Ja.
Nee, ich auch nicht. Aber krasser Song so auf jeden Fall vom Vibe her.
Vom Vibe ist das super. Ist schon,
ich kann jetzt ja mal gucken, wie bei Genius steht daneben, was zu diesem Song der Pressetext war. Zinnmann strahlt eine nihilistische Kälte aus, eine latente Aggressivität, die repetitiv und gleichzeitig unstet, genau, wirkt. Ich habe dieses Wort gerade nicht lesen können. Intensität entsteht durch Reduktion, sie wächst in den Räumen und Pausen, dem Knistern zwischen den Klicks der, ja, das hatten wir alle schon gesagt.
Den Knistern zwischen den Kicks, das Knistern ist das, einfach das mal ist so laut Kick. Wie die Kicks, verdammt nochmal.
Genau, also ja, so ein bisschen genau das so, dass man zwischen Straße, Flex und Selbstermächtigung, ja, kommt halt dieses Persönliche nicht mehr so richtig zustande. Finde ich krass. Krasser Song. Gehen wir zu Faust. Alles klar. Hat für mich wieder so ein bisschen was von Set. Einfach auch wieder so ein harter Representer, der halt einfach, ja, absolut auf Straße geht. 100%. Und ja, definitiv auch
für live.
Wenn du dann in den Moshpit hüpfst bei Gib ihm Knie und Faust. Ja, das wird brutal.
Ja, das ist für live. Also, du weißt ja, ich bin im Thema Kampfsport tief drin, so. Ich hätte den Song natürlich Ellenbogen-Knie genannt, ne? Knie-Faust ist ganz cool so, aber Ellenbogen-Knie, okay, das ist die Kombination, die du brauchst auf der Straße. Ja, also, was heißt, erzähl mir, Knie ist immer gut. Knie ist natürlich, mit fast keiner Sache hast du so viel Wucht wie mit deinem Knie. Also ein Knie schön auf dem Brustkorb oder in den Magen oder in tiefe Regionen ist immer eine sehr gute Straßensache. Aber so ein Ellenbogen ins Gesicht ist natürlich immer gut, klar, eine Faust ist auch gut, aber ich würde ja sowieso niemandem mit einer Faust ins Gesicht hauen. Jetzt kommt der Podcast für Gewalt. Bei der Faust brechen sich viel zu viele Leute die Hand, deswegen würde ich immer, wenn mit einer flachen
Hand.
Wenn
ihr mit der Faust haut, am besten irgendwas festhalten oder die einfach Luft in den Fingern hast und niemals zusammenballen.
Ja, also nichts festhalten, sondern immer schön, als würde man ein kleines rohes Ei in der Hand tragen, die Faust schön offen lassen und die Faust
natürlich aber alles keine Tipps zur Gewalt sein, sondern alles für den Kampfsport.
Nee, es sind keine und Tipps, das ist alles zur Selbstverteidigung. Das ist Tipps für die Selbstverteidigung. Also Ellenbogenknie ist definitiv, würde ich jetzt sagen, das, was man für die Straße braucht und damit kommt man auch sehr weit auf der Straße. Knie-Faust ist bestimmt,
was sagst du zum Beat?
Gut. Möchte ich recht sagen. Instrumental ist definitiv nicht mein Ding. Ich mag diese String-Arpeggios nicht so gern. Ich fand es schön, dass die Hi-Hats, also super viel Liebe fürs Detail, auch hier wieder, die Hi-Hats sind gepennt. Ein super cooler Break kommt am Ende. Wieder mit schönen Soul-Samples, da flippt ja der ganze Beat, genau. Also nach 2/3 würde ich sagen ungefähr. Da vibet der auch irgendwie, da passt der richtig gut drüber. So. Also das gefällt mir sehr gut, wie der da drüber float. Sind sogar mal ein paar coole Vocal-Effekte hinten drin. Also da ist die Stimme mal richtig bearbeitet, irgendwie so Stutter reingemacht, Growth-Beat angemacht, keine Ahnung. Und richtig lustig finde ich, dass wahrscheinlich Fangvater Frank am Ende sagt, mach nochmal einen Take, so, mach nochmal einen, so. Also die haben auch richtig krass recorded, glaube ich. Und dann werden die da schon stundenlang gesessen haben und sich Takes ausgesucht. Also ich glaube, ja, die haben da so richtig gefrickelt.
Es wirkt, als ob sehr, sehr viel Gedanken und sehr, sehr viel Arbeit gerade in den Sound und den Stil des Albums geflossen ist. Und deswegen, also ich finde das Album, das hört sich an wie ein Album, ja, und das klingt einfach wie aus einem Guss. Und es ist was anderes als bei Tarek beim letzten Mal, ja, wo einfach auch vieles so ein bisschen rausgefallen ist. So, hier fällt nichts raus, hier gehört alles zum Gesamtkonzept und hier hat man einfach einen Sound, für den man sich entschieden hat, und den hat man einfach radikal durchgezogen. Und das gefällt mir immer ganz gut und deswegen mag ich das hier natürlich auch sehr gerne. Ja, aber ich merke schon, dass ich die Luft ist ein bisschen raus seit 2016. Ja. Der Song hat einfach sehr viel Energie rausgezogen, deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Outro und dann zum Fazit, und dann musst du auch wieder zur Familie, ne?
Da muss ich schnell zurück in die Quarantäne. Ich muss nämlich irgendwie noch Nahrungsmittel beschaffen. Vielleicht kriege ich
ja, also ich war gestern, wollten wir Toast holen und es gab auch schon keinen Toast mehr. Haben wir so ein Weißbrot, Leibgold, und toasten den jetzt halt.
Ich tausche gegen, habe ich letztens gelesen, Student von der Uni verwiesen, because he sold squirts of disinfection.
Sehr gut.
Fand ich ein richtig nice Geschäftsmodell. So, gib mir 3 Euro und ich desinfiziere dir gerade die Hände.
Ja, Studenten müssen sich ja irgendwie auch Geld.
Ich kann keine, also ne, erzähl ich jetzt so nicht.
Wenn das Dealen auf der Straße jetzt schon nicht mehr geht, dann müssen sie halt.
Ja, das wird allerdings, ne? Also, wie wird das in den nächsten Wochen in Deutschland funktionieren?
Jetzt alle,
das könnte eine komplizierte Sache sein, aber man darf ja raus. Man darf ja raus.
Entschuldigung, ich muss an meine Ecke.
Ich muss hier ein bisschen cornern, aber mehr als zwei, genau. Also mehr
immer
als
nur
einen
gleichzeitig.
Nicht.
Die Leute stehen dann da in Schlange.
Ja, ey, die Leute kriegen bestimmt keine Hilfe, nicht, die darauf angewiesen sind. So, das ist hart. Das ist hart für die Leute.
Wie sagte Yuse Yu schon, durch eine Legalisierung würden einige Kollegen von ihm den Job verlieren. Aber die beziehen eh nebenbei, also auch eh Hartz IV, also okay mit ihm. Naja, gehen wir zum Outro. Klaviersample, und diesmal nicht Origin Story, sondern so ein Statement halt, wie die aktuelle Lage aussieht. Ich finde, das schließt die Klammer sehr gut.
Super, hat er gut zugemacht, das Ding. Ich finde das Piano richtig
absolut,
gut.
Absolut, absolut. Das habe ich auch
Jay-Z
sofort mir gedacht, dass das absolut
also das
Jay-Z-Ding ist.
Richtiger Vibe, das Klavier.
Ja,
also
mega.
Böses Klavier, böse. Richtig, also mit beste Sample, finde ich, von der ganzen Platte. So dieses Klavier, da hat Fangvater Frank wirklich einen rausgehauen. Also
ich finde auch den Vibe echt schön, weil der halt aus diesem auch viel düsteren, viel aggressiven Album jetzt mit so einem, er geht jetzt wieder positiv raus, so im Sinne von, guck, wie weit wir es gebracht haben, und na, also so ein typisches Outro halt. Ne? Autos beschäftigen sich ja oft damit, so wie gut läuft es und wie weit ist man jetzt und so. Und jetzt geht es ja ein bisschen seinen State in der Karriere so ein bisschen. Und ja, ich finde es ziemlich schön, dass wir aus diesem doch düsteren und sehr, sehr ja finsteren und gewaltvollen Album doch mit so einer positiven Resonanz quasi jetzt rausgehen können und doch mit einem Lächeln auf den Ohren, so mit dem Motto, ja, er ist rausgekommen und hat es geschafft, sich da reinzutönen. Und bei diesem Song ganz interessant, es gibt Additional Vocals von Tour auf dem Song auch. Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Okay. Ich finde, nochmal um die Produktion kurz anzusprechen, in der Mitte kommt so ein Part, wo es nur noch auf Bass liegt, das Ganze. Da sind die Drums raus, kommen nur noch Bass. Also was ein geiler Bass. Bitte, ich will das Preset haben. Die Bearbeitung richtig geschmackvoll von diesem Bass. Also nice. Nice work. Coole Gesangseinwürfe sind auch wieder drin. Und in der Mitte fährt das Ganze halt auch einmal richtig krass runter. Wird ja einmal still. So. Richtig krass. Das Outro finde ich auch irgendwie geil gemacht, wie diese Geschichte sich immer weiter aufbaut und der Hallraum immer weiter hochgezogen wird. Irgendwie so eine Automation am Hall da läuft oder sowas. Und es wabert und es wird immer größer und es zieht sich immer mehr zusammen. Das Ganze endet mit Noise. Das Hauptstilmittel des Albums ist Distortion und Noise, und das Ganze endet mit Noise. Es schließt für mich auch so ein bisschen die Klammer, so, weil die sehr, sehr viel mit Noise gearbeitet haben. Ich würde mich wirklich interessieren, ob sie das irgendwie bewusst gemacht haben mit der Noise oder sowas. Weil das finde ich echt, dass sie das Stilmittel, was sie die ganze Zeit benutzen, nochmal so richtig direkt
ja, und natürlich auch mit dem Outro, wo es dann auch gemacht. Wieder um den Geist geht und der Geist wieder von außen beschrieben wird. Und dass OG Kimo, der ja der Geist ist, um den es ja auf diesem Album geht, das ist ja ein persönliches Album, zumindest von seiner Kunstfigur. Und ja, dann endet das Album hier, so einen großen Geist konnten sie nicht fangen. Das klingt so ein bisschen wie wenn eine Legende so erzählt wird. Und ja, ich finde das ziemlich cool, weil er sich selber hier ja auch so darstellt, aber das halt auch ziemlich krass macht. Und ist ein gelungenes Ende von diesem Album, finde ich. Und ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen, wie du es gesagt hast. Einfach krasse Produktion, schön die Klammer geschlossen und ich mag's.
Schwarzer Mann macht Geld wie ein weißer Mann. Dann zählt er nochmal schwarze Helden auf. Und wenn ich jetzt wie immer schon beim letzten Track in mein Resümee reingreife, würde ich sagen, dass für mich die zwei wichtigsten Sachen, an denen er sich abarbeitet, hier Vater und Siedlung sind auf dem Album. Ich glaube, diese beiden Sachen kommen die ganze Zeit. Sein Set, das wäre jetzt die Interpretation, dass es das Set ist, was du eben gesagt hast, ne? Sein Team irgendwie. Also Siedlung und Vater, das scheint ihn wirklich beschäftigt zu haben, diese beiden Themen. Und damit hat er sich ganz viel auseinandergesetzt. Dazu kommt eine ordentliche Prise Aggression durch History, durch Geschichte, durch aktuellen Rassismus in der Gesellschaft. Und auch eine gute Portion Aggressivität. Und der Mann reißt sich die Ketten vom Hals und rennt los und macht jetzt Pada wie ein weißer Mann so. Dass er auch diese Unterschiede immer so klar macht, zeigt einfach, dass da echt noch was aufzuarbeiten gilt für alle. So, ne? So cool, liberal und cool, wie wir uns alle vorkommen die ganze Zeit, so haben wir wahrscheinlich sogar hier, gerade hier, noch einiges zu gehen, was das Verhältnis von allen miteinander angeht. Insofern ein sehr, sehr cooles Album. Ich muss sagen, es holt mich nicht immer ab. Rein von der Musik, vom Inhalt ist es mir halt ein bisschen zu drüber an vielen Stellen. Es ist mir ein bisschen zu aggressiv. Mir sind die Themen, also 2016 und sowas, richtig große Nummer, so müssen wir uns nicht drüber reden. Auch der zweite Track Nebel. Der zweite Track Nebel ist das, glaube ich. Haben also krasse Stories. Also der Mann kann wirklich richtig gut Geschichten erzählen und hat sehr prägnante, sehr einprägsame Bilder, sehr berührende Bilder die ganze Zeit. Aber dann kommen auch so Sachen wie Faust oder Neuner oder Set, die mich nicht abholen. Aber ich glaube, das ist auch viel für live geschrieben. Das wird live ihm schon echt in seiner Underground-Welt, wo er ja auch ist. Er ist ja schon
ein
noch
ein absoluter Underground-Artist. Dieses typische Lieblingsrapper, deine Lieblingsrapper-Ding, was man ja immer wieder bezeichnet.
Genau, aber er wird auch so, ich stelle mir das vor, das Ding so mit 300, 400 Jungs, ja, voll so der Laden MCBE so und die pogen dann zu Set oder sowas, weißt du?
Im Keller.
Genau, solche Sachen so. Und die pogen dann zu Set und da funktioniert das, glaube ich, richtig krass. Ansonsten, wie gesagt, nur die Knarre löst die Starre. Also es ist gut, dass da einer mal ein bisschen Welle macht, diese Themen auf die Karte setzt. Ich kann diese Aggression irgendwie aus einem historischen Kontext, aus einer persönlichen Geschichte halt einfach verstehen. Dieser Rassismus, der einfach meistens sich darin ausdrückt, dass Leute aus den schlechten oder aus den bildungsfernen Schichten oder aus den Randgruppen in Deutschland einfach schlechter behandelt werden. Finanziell, die werden schräger angeguckt, die müssen die schlechteren Jobs machen, die müssen mit schlechteren Bedingungen klarkommen. Ich kann eine Frustration, Wut und auch Aggression absolut nachvollziehen und finde es absolut cool und richtig, dass einer da ja so aufschreit, ja, in manchen Tracks einfach. Und trotzdem einfach auch immer sagt, ich mache das Beste, ich gehe meinen Weg, ich bin da knallhart so. Es ist jetzt auch nicht nur so weinerlich, müsst was ändern oder sowas, sondern er sagt einfach so, ey, ich
Ja, also ich kann mich
aus.
Dir da nur anschließen, so. Ich fand das ein sehr, sehr geiles Album. Hat natürlich auch seine Stärken und seine Schwächen, aber grundsätzlich überwiegen für mich auf jeden Fall die Stärken, weil die Produktion halt auch einfach wirklich gut ist und es einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtkunstwerk ist, das einfach in sich, ja, sehr gut funktioniert. Nun mal so, wie sie es jetzt sich ausgemalt haben. Und da bin ich doch sehr froh, dass wir sowas jetzt doch noch im Podcast besprochen haben, auch wenn wir wahnsinnig spät dran sind. Und ja, bin immer wieder happy, wenn sowas halt gemacht wird, wenn sowas ausprobiert wird und wenn das halt auch dann durchgezogen wird und dann aber auch den Erfolg kriegt, den es irgendwo auch verdient. Und ich meine, die Songs haben jetzt alle ihre 200-300.000 Listenings mindestens. Er steht jetzt bei
ja, der hat viel zu viel Anspruch.
218.000 monatliche Hörer.
Der hat viel zu viel Aussage, sodass das ist gut. Der hat viel zu viel Message, das
absolut
ist sehr intensiv, die Musik. Das kannst du nicht so locker in so eine Nebenbei-Playlist packen. OG Kimo ist Nee, da musst du dich aber 100% drauf einlassen. Und dann selbst noch ist es halt so eine geballte Kraft, so eine Aggression da drin. Das ist Kummer. Halt auch nicht mit einem Kummer, Brummer, wie hieß er da, Kummer-Album oder mit einem Dendemann oder was weiß ich so. Das ist halt so, das ist so
ja, richtig. Das ist so ein Hybrid aus Straße-Rap und trotzdem noch dieser Conscious-Rap, den wir hier ganz oft mit durchgehen. Und das ist ein sehr guter Hybrid, genauso wie es ja auch ein sehr guter Hybrid ist aus diesem etwas oldschooligeren, souligen, boom-bappigen Sound und den aktuellen Trap-Drums und 808s. Ist. Also es ist allgemein ein guter Hybrid, dieses Album, aber kein Kompromiss, würde ich sagen. Und deswegen meiner Meinung nach absolut hörenswert. Und auch wenn da natürlich sicher noch Luft nach oben ist und auch einige Songs dabei sind, die ich jetzt nicht so feiern kann, ist auf jeden Fall schön, dass er da seine Fanbase gefunden hat und dass das so funktioniert und dass sowas heute noch heute halt gemacht werden kann. Hatten wir auch am Anfang nochmal drüber gesprochen.
Genau, und zur Produktion haben wir oft genug gesagt, aber hier auch nochmal gesagt, richtig amtlich
für so eine Debütproduktion, ne?
Man sagt immer so abfällig für so eine deutsche Produktion, aber das muss man eigentlich gar nicht mehr so abfällig sagen. Also es ist richtig gut für so eine Produktion gemacht. Gefällt mir gut, Detailliebe, gute 808s, Noise, richtig zur Perfektion benutzt, Distortion und Noise. Also ich fand es sehr beeindruckend, wie wir damit gespielt haben. Coole Vocal-Bearbeitung. Die Vocals klingen durchgängig sehr cool, sehr füllig, sehr, sehr mächtig. So, da steht halt wirklich so ein 2,10 Meter schwarzer
Vorhang. Ja, 125
so,
Kilo.
Album, so. Und das ist echt, diese Energie ist irgendwie rübergebracht. Also für mich ist der echt knapp 3 Meter groß. So. Ja, auf jeden Fall, diese Power kommt auch in der Produktion irgendwie durch.
Ich würde sagen, damit ist dieses Album abschließend erörtert von uns. Unserer Seite aus. Genau.
Wir gucken weiter, was 2019 noch so passiert
wir
ist.
Wir haben jetzt ja ein bisschen Zeit wegen einer gewissen Krise, die gerade über Deutschland einherzieht. Von daher schreibt gerne mal in die Kommentare, was euch vielleicht noch interessieren könnte. Ich habe jetzt, also es kommt jetzt das Haftbefehl-Album noch. Das wird spannend für uns. Das wird definitiv besprochen.
Ja, das müssen wir natürlich besprechen. Wieder Ben Bezazian, ne? Also wie oft wir den auch schon in unserer Sendung hatten. Also es gibt auch schon so ein paar Leute,
die mal gucken, vielleicht den Sound hier haben die Produzenten liefern, ja auch gerade Zeit, vielleicht kann man die auch mal per Skype mit reinholen. Vielleicht sollten wir da mal anfragen einfach. Schauen wir mal, ob da einer seine Connection checken, so, spielen lassen kann.
Wäre auf jeden Fall mal. Also ich würde gern mal von Funkvater Frank ein paar Tipps für seine Bassbearbeitung da abholen oder wie der da seine Distortion macht. Also ich hätte da auf jeden Fall.
Wir schauen mal, wie wir das für uns nutzen können. Wir haben eben nochmal über ein paar Sachen gebrainstormt, werden euch das dann auf jeden Fall ankündigen, falls da was kommt. Wir bleiben motiviert und bleiben drin und schauen da mal, was die da so gibt. Ist ja eine ganz gute Zeit für Musik jetzt gerade, hat sie ja am Anfang auch erwähnt. Kann man sich jetzt auf jeden Fall gut geben und genau, ich würde sagen, Leute, bleibt gesund, hinterlasst gerne eine Bewertung bei Apple Podcast, das hilft einfach, dem Podcast noch von mehr Leuten gefunden zu werden. Aber wascht euch vorher die Hände, genau.
Aber wascht euch die Hände davor.
Werden. Wir wollen ja weiter produzieren können für euch und genau. Dann würde ich sagen, ich freue mich aufs nächste Mal und ciao und bis die Tage.
Früher hätte man gesagt, wo immer ihr es hört, aber ich gehe davon aus, ihr hört es zu Hause. Bis dann, ciao.
Wunderschön.